nach Hause.
Und zu ihren Eltern.
Herzlich willkommen zum Kinderanästhesie-Talk mit Armin und Gordon. Heute ist Montag, der 15. September 2025 und wir befinden uns
an unseren Rechnern, an unseren Arbeitsplätzen,
grinsen uns gegenseitig an, voller Freude, dass wir uns endlich mal wieder treffen nach dieser viel zu langen Sommerpause. Also mal im Ernst, wer macht denn so lange Sommerferien?
Ja, unverschämt. Wieso gibt es so viele Sommerferien? Das kann eigentlich nicht sein. Ich hoffe, du bist erholt, Gordon.
Ja, frage ich mal, sehe ich erholt aus? Ich fühle mich erholt.
Ja, du hast einen neuen Look auf jeden Fall. Du siehst aus wie Hulk Hogan. Nur
ja, mir sind die Haare ins Gesicht gerutscht, sage ich immer, wenn ich darauf angesprochen werde. Das ist eine super praktische Frisur für den Rettungsdienst. Ja, 4 Millimeter und 2 Millimeter 3-Tage-Bart. Perfekt. Fühle mich mega wohl damit.
Sehr schön, freut mich. Ich habe noch, bei mir wachsen die Haare oben noch, deshalb warte ich damit noch ein bisschen.
Ja, das geht schneller, als man denkt. Wobei ich erinnere mich, dass mein Chef in Bremen, und das muss dann so 2006 schon gewesen sein, wie er, als ich morgens die Frühvisite auf der Intensiv vorbereitet habe, von hinten angeschlichen kam und meinte, na, da wird's ja auch schon langsam Licht. Und irgendwie eine Schwester, die das mitbekommen hat, hat sich total empört, ja, weil das so eine persönliche, diskreditierende Anmerkung war. Ich habe das gar nicht so empfunden. Aber ja.
Nee, ist es glaube ich auch nicht. Aber meine Frau sagt das auch immer, aber das sieht man auf Fotos nicht, weil ich ja relativ groß bin. Deshalb werde ich immer so von unten fotografiert und deshalb sehe ich meine Haare auf Bildern nicht und deshalb stört mich das nicht. Ja. Mal gucken, aber es ändert sich auch bestimmt irgendwann. So, wir sind Kinderanästhesie-Talk, der Podcast über Haarfrisuren und über Kinderanästhesie. Und ja, wir sind 3 Tage vor der Eröffnung des DGAI-Jahreskongresses, der im Kongresspalais in Kassel stattfindet. Wir wollten dabei sein mit einem Kids Club, aber wir sind es leider nicht.
Du hättest vorher sagen sollen, setzt euch hin, atmet tief durch, nehmt die Hand an den Puls. Wir haben eine ganz, ganz, ganz furchtbare Mitteilung zu machen. Ich glaube, das wäre angemessen gewesen.
Ja, und dann wären die 15 Leute vielleicht nicht gekommen oder hätten sich das frühe Aufstehen erspart. Nein, es ist leider so, dass wir oder ich viel mehr gesundheitliche Probleme habe und deswegen dann nicht kommen kann an dem Tag zu dem Kongress, worüber ich sehr traurig bin, aber vielleicht sind wir dann nächstes Jahr wieder dabei. Wir hoffen das auf jeden Fall sehr.
Deine Wunden werden heilen und hoffentlich auch die Wunden unserer Hörerinnen und Hörer. Und wir sind so solidarisch, dass wir sagen, entweder beide oder gar nicht. Wir sind der Talk bestehend aus Armin und Gordon und einer allein wird das nicht machen. Und deshalb haben wir gesagt, sagen wir unsere Teilnahme dieses Jahr komplett ab. Und ja, schade auch, weil uns geht damit die nächste Podcast-Folge flöten. Ne? Das war ja eigentlich schon sozusagen abgemacht. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was wir stattdessen machen, oder? Hast du eine Idee?
Ja, klar habe ich eine Idee. Wir haben noch den wunderbaren Kinderanästhesie-Chat und da sind ja schon einige Diskussionen entstanden und die wir dann aufgegriffen haben, wo du auch schon so dich reingefühlt hast, ob wir da nicht eine Folge dazu machen wollen. Und die Resonanz war positiv. Also ich denke mir, dass wir da schön ein tolles Thema finden, was wir so ganz klassisch diskutieren.
Wenn wir das umsetzen, könnt ihr euch drauf freuen. Das wird cool. Da bin ich von überzeugt.
So, wir waren ja beide im Urlaub und wir hatten so beide lustige Situationen erlebt, die wir unseren ZuhörerInnen nicht entgehen lassen wollen. Du hattest vorgeschlagen, dass wir unsere Sprüche aufschreiben, die unsere Kinder gesagt haben und die so zum Schmunzeln dich oder mich gebracht haben. Was war denn so, was bei dir hängen geblieben ist?
Das sind so Sätze, wo man sich dann hinterher fragt, also dass ich das in meinem Leben mal sagen werde, hätte ich auch nicht gedacht. Ich musste schmunzeln, als meine Frau den Satz gesagt hat, es nützt uns nichts, jetzt überfahren zu werden, nur um eine Kakerlake zu finden. Was für eine Geschichte verbirgt sich wohl dahinter?
Wahrscheinlich ist einer deiner Kinder auf die Straße gelaufen, hat eine Kakerlake gesehen und da kam ein LKW von hinten oder so.
Ja, ganz so war es nicht, aber fast so. Wir hatten auf dem Rückweg von Kroatien an einem Rasthof mit dem Essen so ein kleines Spielzeug bekommen, also die Kinder. Und eins davon war so eine kleine Kakerlake. Das ist eigentlich nichts anderes gewesen als so ein kleines, so ein
Plastikspielzeug.
So ein Ding, das vibriert einfach nur, wie so ein Schocker am Telefon, ja. Und in Kakerlakenform. Und wenn du es anschaltest, dann vibriert sich das so, als ob die Kakerlake krabbelt. Das ist die Kakerlake. Die hat sie auf dem Spielplatz liegen lassen und wir waren aber schon zurück im Auto. Es fing an zu regnen und es war halt unheimlich viel Verkehr und sie hatte halt diese Kakerlake da eben vergessen und wollte die holen und so kam eben dieser Satz, nein, wir können nicht zurück, es nützt uns nichts, jetzt überfahren zu werden, nur um eine Kakerlake zu finden.
Ja, Drama, wenn man es vergisst von Kindern, das Richtig schnell, ja.
Es war nett, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie, es war jetzt nicht mein Jahreshighlight.
Okay. Ich war auf dem Campingplatz und wenn man auf Toilette geht, dann hört man ja auch, was die anderen Leute so auf Toilette machen oder sagen. Und da war eine Mutter neben mir, die ich gehört habe, mit ihrem Kind. Und ich meine, ich kann kein Niederländisch und so, aber ich fand das so lustig, was die gesagt hat. Sie hat dann ihre Tochter gefragt, hast du gepoopt? Und das klang so niedlich und ich weiß ja nicht, was das heißt. Also entweder hast du gepoopst oder hast du gekackt, ich weiß es nicht. Aber
wahrscheinlich ja Letzteres, ne? So von to poo aus dem Englischen.
Ja,
so,
vielleicht, ne? Ich weiß nicht. Und dann bin ich ja halt zurück zum Campingplatz gegangen, zu meiner Familie und habe dann auch alle gefragt, na, hast du gepoopt? Und jetzt fragen wir uns immer ständig, wenn wir auf Toilette waren, hast du gepoopt?
Lebt ja schon aus der Komik der Situation heraus. Ne? Ich glaube nicht, dass das jetzt hier im Podcast irgendwie auch nur ansatzweise genauso witzig klingt, wie wir es zu dem Zeitpunkt empfunden haben.
Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht kann jemand Holländisch trotzdem.
Lass uns einfach mal zurück zum Thema kommen, zum Thema außerhalb von Fäkalien und zwar zu unseren Rückmeldungen. Ich hatte jetzt gerade eine Rückmeldung von Barbara hier in der Pipeline. Wer ist Barbara?
Ja, das ist unser Sandmännchen, das uns immer zuhört.
Unser Sandmännchen B aus Leicester, genau. Eine Hörerin der ersten Stunde. Und wir haben sie tatsächlich auch schon mal im Zug getroffen, auf dem Weg nach Celle. Dann hat sie in Köln letztes Jahr einen wunderbaren Vortrag
dieses
gehalten.
Jahr.
Also es ist wirklich, in diesem Jahr war das richtig. Mhm. Ja, richtig, das war im Frühjahr. Und es ist ein ganz wunderbarer Kontakt daraus geworden. Ja? Und ich schätze ihn sehr. Und Barbara hat uns geschrieben zu unseren Bemerkungen, dass wir kein Notfallseil haben.
Ja.
Konnte sie nicht verstehen. Also für sie ist das in Leicester offensichtlich ganz selbstverständlich, dass ein Seil für Notfälle freigehalten wird und das 24 Stunden lang. Habt ihr sowas in Kiel?
Nein, haben wir natürlich leider nicht und der Notfallwack wird dann auch um 2 Uhr nachts gemacht, obwohl er schon um 10 Uhr morgens bekannt ist. Das ist, glaube ich, ein Problem, was viele KollegInnen deutschlandweit kennen.
Mhm. Genau, da hat sie auch Bezug zugenommen und sie schrieb, dass sie es interessant fand, dass wir oft nicht dringliche Fälle auch nachts operieren. Und naja, so richtig nicht dringlich ist es ja nicht. Man muss den Wack ja nur lange noch liegen lassen, bis er wirklich dringlich ist. Und man könnte ihn natürlich vielleicht sogar noch diese dann 4, 5, 6 Stunden bis zum nächsten Morgen liegen lassen. Aber da kommt dann dazu, dass wahrscheinlich niemand einen elektiven Punkt absetzen würde oder verschieben würde, nur um diesen Wack noch zu machen. Also wenn man ehrlich ist, sind das aus Kapazitätsgründen OPs, die nachts operiert werden, im sogenannten Bereitschaftsdienst.
Genau so ist das. Also Barbara, nein, wir haben leider keinen Notfallsaal und ich glaube, das Dilemma ist klar geworden. Schöne Grüße an die Insel, wo es anscheinend besser läuft.
Mhm.
Ja, dann gab es noch eine E-Mail von Bernhard aus Salzburg. Wir sind sehr international unterwegs. Er hatte uns in Zürich live gesehen und würde nächstes Mal auch gerne Hallo sagen. Er findet sich selber in vielen Situationen wieder, die wir besprochen haben in unserem Podcast. Und er hat das ungefähr folgendermaßen geschrieben. Fast mit jeder Folge taucht vor seinem geistigen Auge so ein Bild auf. Wie habe ich das damals gemacht? Und er empfindet unseren Podcast oder das Hören unseres Podcasts als Bereicherung, weil wir so verschiedene Perspektiven und Herangehensweisen herantragen. Und dadurch fühlt er sich bestätigt und dass wir ähnliche Konzepte oder die gleichen sogar zur Anwendung bringen wie er. Und das ist irgendwie schön zu hören. Aber er hat doch einen negativen Aspekt benannt.
Es gibt keinen negativen Aspekt, da hat er sich geirrt.
Aber er hat geschrieben, dass er im OP immer wieder dabei ertappt wird, wie er unseren Opening-Jingle pfeift und das ist doch wunderbar.
Das finden nicht alle gut, schreibt er, ne? Der ist episch.
Das sind Chirurgen bestimmt.
Episch, wirklich, also was stimmt da nicht? Das ist ein total fröhlich machender Jingle. Also, dass das nicht immer alle gut finden, das spricht nicht unbedingt für deine Kolleginnen und Kollegen.
Die sind nur neidisch, dass sie ihn nicht oft genug gehört haben.
Vielleicht.
Miriam, unsere Freundin, hat uns auch was geschrieben. Die hat uns eingeladen, an einer Umfrage teilzunehmen. Worum geht es dabei?
Wer ist Miriam? Miriam kenne ich noch aus der Berliner Zeit. Sie war Kinderarztin-Oberärztin in der Berliner Charité und ist dann in die Schweiz gezogen und ist jetzt Oberärztin am Kinderspital in Zürich und ist natürlich auch wissenschaftlich aktiv. Und sie hat uns gebeten, in unserem Podcast die aktuelle Umfrage zur Regionalanästhesie bei Kindern zu promoten. Ein Link findet ihr dazu in den Shownotes. Und es geht um Folgendes. Wir haben in Deutschland eine Handlungsempfehlung zur Regionalanästhesie, die schon ein paar Jahre alt ist. Und es gibt auch Empfehlungen der ESPA, aber durch die, ich sag mal, großen kulturellen Unterschiede innerhalb Europas sind sehr viele verschiedene Verfahren propagiert worden. Und Zürich möchte jetzt herausfinden, welche tatsächlich zum Einsatz kommen, um das mal runterzubrechen.
In der Dachregion, ne? Genau. Super, da unterstützen wir natürlich unsere Schweizer Kollegen. Guck mal, wir haben international Hörer. E-Mail aus Leicester, eine aus Österreich, eine aus der Schweiz. Fantastisch, wir sind ein internationaler Podcast mittlerweile.
So, dann hat mich heute ein ehemaliger Kollege angeschrieben, nämlich Torben. Und Torben hat gerade seinen Facharzt gemacht. Lieber Torben, herzlichen Glückwunsch. Und in der Vorbereitung dazu hat er unseren Podcast rauf und runter gehört, sagt er. Und er möchte sich dafür ganz herzlich bedanken. Das ist wirklich lieb von dir.
Ja, das freut uns zu hören, dass unser Podcast euch hilft, beim Facharzt erfolgreich zu sein. Er hilft euch aber auch, CME-Punkte zu sammeln, wenn ihr welche braucht. Fortbildungspunkte. Die Fortbildungspunkte könnt ihr mit jeder Folge, die wir veröffentlichen, generieren. Immer bis zum 15. des Folgemonats. Also heute haben wir den 15. September. Das heißt, ihr habt bis zum 15. Oktober Zeit, Punkte zu sammeln. Und wie macht ihr das? Ganz einfach. Ihr geht auf unsere Homepage www.kinderanästhesie-talk.de, geht links auf den Reiter, klickt auf CME-Punkte-Fortbildungsstunden, klickt euch durch Datenschutz, Gedöns und so weiter, gebt die zwei Passwörter ein, die wir in dieser Folge nennen, und dann bekommt ihr die Punkte gutgeschrieben mit einer gewissen Zeitverzögerung.
Hilfreich wäre auch, wenn ihr eure EFN und die Passwörter eingibt, denn dann können wir auch die Punkte zuordnen. Und das Ganze ohne Sternchen, ohne Leerzeichen, ohne Geschnörkel, nur die Zahlen, und dann funktioniert das auch.
Und wenn ihr das toll findet, was wir hier machen, dann würden wir uns auch über eine Spende freuen. Erst recht dann, wenn ihr CME-Punkte beantragt, damit das so ein bisschen fair ist. Und seit der letzten Aufzeichnung, also seit dem Termin vom 19.06.2025, die Folge wurde dann am 1.07. veröffentlicht, da haben einige Leute gespendet und bei denen möchten wir uns ganz herzlich bedanken.
Das erste Zertifizierungspasswort lautet 0941. Ich wiederhole, 0941. Wir fangen an mit Agnes, Alexander, Alice, Andrea und Anne.
Annika, Barbara, Beate, Benedikt, Bernhard.
Boris, Britta, Christian, Clemens, Conny.
Daniel, Despina, Dorit, Eva, Maria, Fabian.
Felix, Frank, Franziska, Frauke, Georg.
Hanna, Hannes, Heike, Jan, Jens.
Johanna, Johannes, Josephine, Judith und Katharina.
Kerstin, Lasse, Lea, Laila, Lenia.
Leonard, Lutz, Malte, Markus mit C und Markus mit K.
Martin, Max, Michael, Michaela und Michel.
Miriam, Moritz, Nadja, Nina, Norman.
Oliver, Pauline, Philipp, Sabine, Sabrina.
Sebastian, Simon, Simone, Sören, Stefan.
Stefan, Stefan, Andrei, Stefanie, Tatjana und Thomas.
Timon, Tobias, Wenke, Wolf und Jamina.
Vielen Dank euch allen. Danke, dass ihr uns gespendet habt und dass ihr dieses Projekt freiwillig unterstützt.
Last not least, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was wir so raushauen an Content, den man diskutieren kann, oder Informationen zur nächsten Folge oder Absagen von Kongressen oder was auch euch immer bei uns interessiert, dann folgt uns doch in unseren sozialen Netzwerken. Wir sind einmal bei Blue Sky und wir sind bei Instagram. Bei Blue Sky sind wir ka-talk.bsky.social.
Und bei Instagram sind wir der Kinderanästhesie-Talk. Überraschung.
Genau. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns dort folgt für mehr Reichweite. Und das Gleiche gilt auch für die Plattform, auf denen ihr uns hört. Wenn ihr uns dort ein Sternchen hinterlasst oder einen Daumen hoch oder ein Herzchen, dann spült uns das in den Algorithmen nach oben. Und auch das ist etwas, wovon dieses Projekt lebt.
Jetzt möchten wir euch unseren Interviewpartner vorstellen. Wir wollten ja schon lange über die ambulante Kinderanästhesie sprechen und das haben sich sogar einige HörerInnen, ich sag jetzt mal, beworben oder angeboten, als Partner zur Verfügung zu stellen. Und aus verschiedenen Gründen haben wir uns für Jörg Karst entschieden. Wer ist eigentlich Jörg Karst?
Jörg Karst ist zum einen ein sehr aktiver, mittlerweile nicht mehr aktiver Kliniker. Er ist seit Februar berentet. Er ist ehemaliger ärztlicher Leiter des ambulanten OP-Zentrums am Unfallkrankenhaus Berlin.
Außerdem ist er beratend tätig für die Kassenärztliche Vereinigung Berlin. Er ist Berater für die Ambulantisierung für Kliniken. Diese Funktion und noch viel weitere hat er in der Vergangenheit ausgeübt und deshalb hat er im Rahmen des DGAI-Kongresses letztes Jahr vom Berufsverband Deutscher Anästhesisten und Anästhesistinnen die Ehrenmitgliedschaft verliehen bekommen für seine herausragenden, vielfältigen Verdienste für das Fachgebiet Anästhesiologie und Intensivmedizin. Also es ist schon eine hohe Auszeichnung.
Das muss man erstmal erreichen.
Genau. Und wie du schon gesagt hast, er ist seit Februar 2025 in Rente. Allerdings haben wir schon mitbekommen, dass eine Frau immer noch am Schimpfen ist, dass er so viel macht. Unter anderem eben Podcast aufnehmen.
Kommt uns das bekannt vor?
Kommt uns sehr bekannt vor. Aber deshalb freuen wir uns umso mehr, dass er sich die Zeit genommen hat, mit uns das Interview aufzuzeichnen.
Also freut euch auf ein Interview mit wieder einmal einem ausgezeichneten, im wahrsten Sinne des Wortes, Preisträger und Warenexperten auf seinem Gebiet. Hallo Jörg, wir freuen uns, dass du dir Zeit für uns genommen hast und dass du dich traust, dich unseren fast unendlich vielen Fragen zu stellen, die uns zur ambulanten Kinderanästhesie unter den Nägeln brennt.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch, nachdem wir kurz vorbesprochen hatten, dass wir uns heute Abend hier treffen können und ich ein bisschen was über Kinderanästhesie aus meiner Sicht erzählen darf. Freut mich sehr.
Übrigens ist das eine Folge, die schon von mehreren Zuhörern gefordert wurde, über die 3 Jahre hinweg, die wir jetzt schon machen, und deshalb ist das jetzt wirklich was ganz Tolles, dass du hier bist. Wir waren ja neulich in Zürich und da hatte ich, meine ich, auf einem Vortrag etwas ganz Spannendes gehört. Da sagte eine Referentin, Kinder gehören nach Hause. Ja, die sind natürlicherweise am besten dort in ihrer Umgebung und natürlich müssen sie manchmal operiert werden, weil sie eine Erkrankung hat. Und darum bietet es sich ja absolut an, dass Kinder ambulant operiert werden. Das war so eine These, über die ich aus dieser Perspektive noch nie nachgedacht habe. Aber jetzt kann ich ja dich als Experten ja mal fragen, stimmt das, dass Kinder die besseren ambulanten Patienten sind im Vergleich zum Beispiel zu Erwachsenen?
Wenn wir mal die dementen Patienten ausnehmen, für die das auch ein großer Profit darstellt, würde ich das genauso sehen. Also die Kinder profitieren extrem davon, dann so schnell wie möglich wieder in ihr häusliches Umfeld zu kommen, die Eltern bei sich zu haben und diesen Ort, der sie vielleicht auch ein bisschen ängstigt, so schnell wie möglich wieder zu verlassen.
Also ich denke, das liegt auf der Hand, ne? Dass, genau wie Armin sagt, Kinder gehören nach Hause, dass eine ambulante Operation für die Kinder und das gesamte soziale Umfeld ist ja auch viel einfacher zu organisieren, wenn keine Übernachtung organisiert werden muss, wenn keine andere Kinderbetreuung ins Boot mitgeholt werden muss. Also für die Kinder, klar, ist das gut. Spricht denn auch etwas für die Ambulantisierung aus Sicht der Kostenträger? Ist das Ganze günstiger?
Das ist eine sehr heikle Frage, weil ich die erstmal mit einem großen Fragezeichen beantworten möchte. Also für die Kostenträger ist es wahrscheinlich sogar noch ein Unterfangen, was ihnen Geld sparen helfen kann, weil sie sich natürlich jetzt daran gewöhnt haben, viele Leistungen im ärztlichen Bereich auch aus der morbiditätsbegründeten Gesamtvergütung zu nehmen. Der MGV, das ist jetzt vielleicht ein bisschen speziell, aber sie kriegen sozusagen aus einem budgetierten Anteil ihre Leistungen und müssen nicht mehr bezahlen. Das ist für die Krankenkassen möglicherweise also von Vorteil. Volkswirtschaftlich gesehen würde ich aber trotzdem ein großes Fragezeichen daran machen, weil die Ambulantisierung natürlich auch immer dazu führt, dass die Verwandten mit ins Boot genommen werden, dass es eben Menschen gibt, die sich um die Betreuung zu Hause kümmern müssen. Und ob das volkswirtschaftlich tatsächlich so viel günstiger wird für einen Staat, wage ich jetzt an der Stelle noch zu bezweifeln.
Wie meinst du das? Das ist ja spannend, weil ich finde das ja völlig selbstverständlich, sozusagen sich um die Angehörigen zu kümmern. Subsidiaritätsprinzip.
Absolut, so ist es ja auch gewollt und so ist es auch für denjenigen, der operiert wird, sehr schön. Gleichzeitig kann es ja passieren, dass derjenige, der ihn dann betreut, an diesem Tag nicht arbeiten gehen kann. Er wird dann einen Tag Urlaub nehmen, den er aber nicht für die Erholung nutzt, sondern eben für die Betreuung seines Verwandten. Mit anderen Worten, diese Arbeitskraft geht eigentlich dann mehr oder weniger für die Betreuung dieses Operierten drauf und geht dann letztendlich auch im volkswirtschaftlichen Sinne verloren.
Okay, das sind so Dimensionen, in denen ich nie denken würde, sondern eher so aus menschlicher Sicht, aber spannend.
Ich finde es auch unheimlich schwer, das zu begreifen, ne? Was das jetzt für einen volkswirtschaftlichen Schaden bedeutet. Ja, also das ist ja so unglaublich komplex, das kann man ja eigentlich nicht beziffern.
Ich würde ja auch gar nicht von Schaden reden wollen. Ich will nur immer diese Gleichung, ambulant ist günstiger, nicht selber unterschreiben. Mhm. weil ich das Gefühl habe, man rechnet damit, dass eben die ambulanten Leistungserbringer günstiger arbeiten können und dass sie auf der anderen Seite mit Patienten arbeiten, die sich dann in den ambulanten Bereich begeben und ihre Angehörigen dann als Pflege mitverwenden.
Ja.
Und an der Stelle ist es ja auch in Ordnung, wenn es tatsächlich hilft, unser Gesundheitssystem etwas günstiger zu machen. Wir sind ja insgesamt sehr teuer. Aber und aus menschlicher Sicht, da gebe ich dir vollkommen recht, ist es das schönere Unterfangen. Nur diese Gleichung, ambulant ist für alle Beteiligten einfach die günstigere Variante, die unterschreibe ich nicht.
Warum können die günstiger arbeiten? Woran sparen die? Sparen die an Personal? Sparen die an Equipment? Sparen die an Vorhaltung? Warum können die ambulant, also die ambulanten Praxen und die ambulanten Zentren günstiger arbeiten als Kliniken?
Der große Vorteil besteht darin, dass man in der Regel in eingespielten Teams arbeitet. Das heißt, jeder kennt sich, jeder weiß, was er vom anderen in Geschwindigkeit, in Qualität, in der Effizienz zu halten hat. Und was man oft macht, das macht man auch irgendwann gut und macht man vor allen Dingen auch schnell. Und diese Effizienz, die ist im ambulanten Bereich deutlich höher als im stationären Bereich.
Also Sie haben die besseren Prozesse, ja?
Die Prozesse sind etwas schneller zumindest und nicht so kompliziert. Es gibt noch einen anderen Effekt, beispielsweise im Krankenhaus, wenn du im OP stehst und du warst in einem sehr, sehr schnellen Saal, dann bist du möglicherweise früher fertig, als deine Arbeitszeit beträgt und dann wirst du dafür, dass du schnell gearbeitet hast, möglicherweise noch dafür bestraft, indem du dann aus einem anderen Saal, der langsamer gearbeitet hat, noch Patienten bekommst. Das ist häufig auch demotivierend und das erleben wir relativ häufig in den Krankenhäusern, dass diese Demotivation dann auch dazu führt, dass man nicht unbedingt schneller arbeiten will.
Das stimmt. Aber nochmal zu den Rahmenbedingungen vielleicht. Also es ist ja so, dass ich glaube, das Sozialgesetzbuch 5 vorgibt, so grundsätzlich, es soll ambulant vor stationär gelten, so als Grundprinzip. Und es gibt ja auch einen Katalog von Operationen, die man ambulant durchführen muss. Und nur bei guter Begründung kann man dann das auch stationär machen. Also das ist ja vorgegeben, was wir wollen. Und auch politisch gibt es ja eine ganz klare Richtung der Ambulantisierung. Der Katalog wird immer größer. Und also das ist doch dann das, wohin es auch hingehen wird in Zukunft, oder nicht?
Absolut. Also wir, die wir uns auch mit dem ambulanten Operieren seit Jahren beschäftigen, haben das ja auch sehr begrüßt. Die Frage ist nur, ob diese Gleichung aufgeht, dass dadurch zum Beispiel auch Krankenhäuser und Betten entsprechend abgewickelt werden können. Da gibt es ja verschiedene Bestrebungen und für die Krankenkassen ist es häufig nur deswegen interessant, ambulante Operationen zu fördern, wenn auf der anderen Seite Betten abgebaut werden, weil sie die dann nicht mehr bezahlen müssen. Wenn das passiert, dann haben wir ein neues Problem, nämlich die Fragestellung, was passiert zum Beispiel bei unvorhergesehenen Ereignissen. Also wir hatten eine Pandemie, wir haben möglicherweise noch andere Auseinandersetzungen innerhalb der nächsten Jahre. Wir werden also irgendwie ja Krankenhausbetten brauchen. Wenn die jetzt reihenweise tatsächlich zugunsten der Ambulantisierung komplett abgeschafft werden, dann werden wir für diese unvorhergesehenen Ereignisse wahrscheinlich ein Problem kriegen. Und davor gilt es letztendlich genauso zu warnen. Der Abbau von Betten im Zuge dieser Ambulantisierung ist möglicherweise volkswirtschaftlich interessant, im Zuge von Einsparungen im Gesundheitssystem ist aber letztendlich nicht die Lösung.
Boah, sind wir schon so voll auf weltpolitischer Ebene unterwegs, vom Kinderanästhesie-Talk. Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt wieder zurück zu den Kindern. Das ist aber super spannend, dass du es gerade gesagt hast. Was wären denn so typische ambulante Eingriffe, die du vielleicht betreut hast bei Kindern?
Naja, also so das Übliche. Ich will noch mal vorausschicken, dass wir, wenn wir hier diskutieren, beim ambulanten Operieren über zwei verschiedene Settings reden müssen. Das eine ist das praxisambulante Operieren und das andere das klinikambulante Operieren. Das müssen wir schon ein bisschen unterscheiden, weil die Prozesse auch ein bisschen unterschiedlicher sind. Ich versuche das dann in der Folge auch immer noch mal ein bisschen darzustellen. Grundsätzlich sind die üblichen Operationen, die man ambulant durchführen kann, im HNO-Bereich, beispielsweise Adenotomien, Paukendrainagen, genauso auch die Tonsillotomien. Dann haben wir die Leistenhernien, Zirkumzisionen und dergleichen. Das sind so die gängigen Eingriffe, die für den ambulanten Bereich absolut geeignet sind.
Ja, das ist auch das, was wir so machen. Und bei euch, Gordon?
Ja, ganz genauso. Das sind die ganz klassischen ambulanten Kinderoperationen. Und was ist, wenn da was schief geht? Wer rettet euch den Hintern?
Also grundsätzlich müssen alle Teams, die im ambulanten Bereich arbeiten, sich den Hintern selber retten können. Dazu gibt es auch entsprechende Trainings, die ich immer wieder empfehle. Dazu gibt es auch Kooperationen mit Kliniken, die man auch mal besuchen kann. Vor allen Dingen für den praxisambulanten Bereich, deswegen habe ich das eben noch mal gesagt, ist es wichtig, eine Kooperation mit einem Krankenhaus zu haben, wo du dann hinterher ein Kind auch stationär verlegen kannst, um auf das Kind aufzupassen. Denn was im ambulanten Setting ja fehlt, ist eigentlich nicht das Setting der Klinik ansonsten, sondern die Betten, in denen dann hinterher übernachtet werden kann.
Ungeplant.
Ungeplant, genau.
Also hast du sozusagen, bist du schon davon abhängig, dass es eine klinische Institution gibt, die für unvorhergesehene Ereignisse eine gewisse Notfallvorhaltung betreibt?
Richtig, das würde ich auf jeden Fall auch jedem, der im ambulanten Bereich arbeitet, empfehlen.
Und wie wird die finanziert? Wer bezahlt das?
Die wird über die Mischkalkulation mitfinanziert. Das ist ja auch ein Thema, was uns bei der ständigen steigenden Anzahl an ambulanten Eingriffen Sorge macht. Dass nämlich, wenn auf der einen Seite Betten abgebaut werden und immer kränkere Patienten in den ambulanten Bereich überführt werden, die Komplikationen an der Stelle durchaus auch steigen können. Und dann diese Gegenfinanzierung nicht eins zu eins funktioniert, wenn diese Patienten dann zum Beispiel nach stationär verlegt werden müssen.
Gibt es denn aus deiner Sicht bestimmte Voraussetzungen, die dann erfüllt werden müssen, damit ein ambulantes Setting besonders risikoarm vonstatten läuft?
Also dafür gibt es ja die Mindestanforderungen an den anästhesiologischen Arbeitsplatz zum einen, die auch eingehalten werden müssen. Dann gibt es die Settings, die zum Beispiel die kassenärztlichen Vereinigungen verlangen, wenn sie dann die Erlaubnis zum ambulanten Operieren geben. Da gibt es sogar Begehungen. Dann gibt es verschiedene Institutionen wie das LAGESO oder auch das Gesundheitsamt, was die Einrichtungen begehen. Was wir damit aber nicht erfassen können, ist zum Beispiel die Prozessqualität. Also wie führt jemand im ambulanten Setting tatsächlich auch mit einer Best Practice und größtmöglichen Sicherheit seine Operationen und Narkosen durch? Und dazu haben wir in Berlin ein Peer-Review-Verfahren entwickelt, bei dem wir uns gegenseitig besuchen und uns dann quasi wie in einem Coaching auch auf die Finger schauen und auch Vorschläge machen, wie zum Beispiel dann noch etwas besser durchgeführt werden könnte.
Aber das ist freiwillig, oder? Das finanziert ihr selbst.
Das ist freiwillig, ja, das ist freiwillig. Aber alle anderen, zum Beispiel auch die Vorgabe der KV, eine Zertifizierungsreife zu entwickeln, ohne dass wir unbedingt zertifiziert sein müssen, also ein Qualitätsmanagement anzubieten und auch die Erlaubnis zum ambulanten Operieren. Das ist nicht freiwillig, das wird auch überprüft.
Jetzt muss ich mal ein bisschen sticheln, wenn wir schon bei Voraussetzungen sind. Gibt es denn eine Vorgabe zur ärztlichen und pflegerischen Qualifikation, die man erfüllen muss, wenn man mit Kindern ambulant arbeitet?
Das ist ja eine heiße Diskussion, weil du da so ein bisschen auch auf die spezielle Kinderanästhesie ansprichst. Im Moment haben wir bei den in Anführungszeichen normalen Kindern immer dafür sorgen wollen, dass der normale Facharzt für Anästhesiologie an der Stelle auch derjenige ist, der sämtliche Kinder betreuen kann. Ausgenommen sind natürlich die Kinder, die zum Beispiel weitere Komplikationen haben oder Komorbiditäten mitbringen. Also die spezielle Kinderanästhesie ist davon ausgenommen. Das soll sich ja nach Meinung der DGAI auch ein bisschen ändern. Dagegen haben auch im Übrigen die ambulanten Anästhesistinnen und Anästhesisten überhaupt nichts, dass sie spezielle Kinderanästhesie zum Beispiel in den Händen von speziell ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen durchgeführt wird. Nur eins muss man dabei bedenken, wenn ein Kollege beispielsweise speziell ausgebildet ist und ist in einer Strukturqualität groß geworden mit dieser Kinderanästhesie, die er dann in ein, zwei Jahren verlässt und er hat sie nicht mehr, kann es sein, dass natürlich diese Ausbildung spezielle Kinderanästhesie für ihn auch nicht so nützlich ist, weil er die Strukturqualität nicht mehr vorfindet.
Ja, oder wenn er in dem Bereich, im ambulanten Bereich arbeitet, eine andere Strukturqualität und andere Herausforderungen erfüllen muss.
Genau. Ne? Ja, ja. Also da sind die Messen noch nicht gelesen, weil wir einfach nicht genau entscheiden können, soll die Strukturqualität jetzt zertifiziert werden für die spezielle Kinderanästhesie oder eben der Anästhesist. Und es geht letztendlich nur beides zusammen in dieser Kombination.
Sicher, man muss sich ja nicht auf eine Struktur festlegen. Man kann ja eine klinische Struktur zertifizieren und eine ambulante Struktur zertifizieren und
richtig,
damit die Menschen dort abholen in den Bereichen, in denen sie arbeiten. Also da spricht ja nichts dagegen. Ich glaube, es gibt auch Bestrebungen in diese Richtung, aber da stecken wir, ich jedenfalls nicht tief genug drin. Armin, weißt du was darüber?
Ganz heißes Thema.
Deshalb bist du so still, da traust dich nicht.
Ja, ja. Wie war denn das Wetter bei euch heute?
Naja, wir können ja, nachdem wir über Chancen gesprochen haben und Risiken gesprochen haben, können wir ja nochmal genauer hinschauen, wo die Grenzen liegen beim ambulanten Operieren.
Ich hatte noch eine Frage zu den Aufteilungen, wie das so gemacht wird. Du hast ja vorhin auch schon erzählt, Jörg, dass es ambulant einmal gibt, Praxisambulant und Krankenhausambulant. Und da hast du auch unterschieden, du hast noch gesagt, du wirst noch drauf eingehen. Ich würde das jetzt mal gerne nutzen, die Gelegenheit. Du hast uns ja mal auch einen Vortrag vorgehalten in Köln und uns gesagt, dass ungefähr 10 Millionen ambulante Operationen stattfinden in Deutschland über diese zwei Institutionen hinweg, sage ich jetzt mal. Und das sind auch nur die Zahlen der Operationen und nicht der Anästhesien. Ich habe das mal mit so ein paar Faktoren umgerechnet und ich würde mal behaupten, 2,5 Millionen Anästhesien bleiben dann noch übrig und davon wiederum 20% bei Kindern, also vielleicht eine halbe Million ambulante Anästhesien pro Jahr bei Kindern. Okay, aber nochmal zu dieser Unterscheidung zwischen praxisambulant und vertragsärztlich ambulant. Hat das Krankenhaus ambulante Operieren einen Vorteil oder einen Nachteil? Also ich kriege aus meiner Sicht immer nur mit, dass viele ambulante Praxen ganz schön empört sind darüber, dass unser Krankenhaus, in dem ich arbeite, ein ambulantes OP-Zentrum aufgemacht hat. Also es muss ja irgendwie ein heißes Thema auch sein.
Ja, sicherlich, weil diejenigen, die jetzt zum Beispiel im praxisambulanten Setting schon eine Weile arbeiten, häufig so ein bisschen dem Vorwurf unterliegen, ihr macht irgendwie Küchentischanästhesie oder Küchentischoperationen, weil ihr nicht unmittelbar angegliedert seid an ein Krankenhaus. Wer sich aber diese Praxen anschaut, der wird in der Regel, natürlich gibt es auch schwarze Schafe, über die will ich jetzt an der Stelle nicht reden, aber der wird in der Regel ein Setting finden, was vielleicht in einem Bürogebäude sich befindet und dort dann die gesamte Qualitätsstruktur eines ambulanten Operationszentrums bietet, bis auf die Betten, ja, aber ansonsten beispielsweise alles bevorratet, was auch Komplikationsmanagement betrifft. Die sind dann, die Leute, die in den Praxen arbeiten, sind auch vergnatzt, wenn man ihnen eben vorwirft, dass sie schlechte Qualität liefern. Andererseits gibt es im Krankenhaus-Setting und in der Anbindung an das Krankenhaus natürlich große Vorteile, weil dann mehrere Kolleginnen oder Kollegen zur Verfügung stehen, die im Ernstfall, Notfall dann auch in das ambulante Operationszentrum kommen können und dann als Rescue-Team sozusagen zur Hilfe eilen. Das hat man in der Praxis in der Regel nicht, es sei denn, man arbeitet da ohnehin auch schon mit mehreren Anästhesistinnen und Anästhesisten zusammen.
Ja, das ist ja auch häufig der Fall, dass man ja mehrere Anästhesisten ist. Ich habe einen Kollegen gefragt, der in der ambulanten Anästhesie gearbeitet hat. Der ist jetzt auch in Rente, so wie du, nur 2 Jahre länger schon. Und der hat auch Kinderanästhesie gemacht und ich durfte mal einmal bei ihm hospitieren. Schönen Grüße an der Stelle an Karl-Heinz. Und ich habe ihn auch mal gefragt, wie häufig es vorkommt eigentlich, dass er mal jemand stationär aufgenommen hat oder auf, also ne, wie oft das vorkommt, dass er jemand einweisen musste. Er hat gesagt, dass maximal einmal pro Jahr vorgekommen ist und auch nicht jedes Jahr. Also das sind so die Größenordnungen auch. Ne? Und ich glaube, er hatte einen vierstelligen Betrag an Kinderanästhesien. Also ich würde sagen, das ist ein seltenes Ereignis, ehrlich gesagt. Und aus unserem ambulanten Zentrum, das ist ja an der Uni angebunden, da gibt es auch so verschiedene Sichtweisen. Ne? Auf der einen Seite gibt es keine festen Teams, nicht so richtig. Ne? Also es gibt so zwei Kollegen, die sind fest dort, aber viele anderen eben nicht. Und das heißt, die sind nicht die klassischen Anästhesie-KollegInnen, die du vorhin beschrieben hast, die effizient arbeiten in eingespielten Teams sind. Die einzigen, die fest sind, sind halt die Anästhesie-Pflegekräfte. Und die wiederum regen sich auf, wenn so viele Rotationen ist auf der einen Seite. Und, was auch manchmal bei uns vorkommt, dass dann halt Operationen, die nicht im Zentral-OP stattfinden können, in den ambulanten OP gezogen werden. Ne? Und dann sagen die auch, ja, hätte ich ja auch im OP bleiben können, so ungefähr. Ne? Also es sind alles so, ist so eine Mischform irgendwie anscheinend und ganz komisch.
Ich wollte einfach nur zum Besten geben, dass wir mit dem ambulanten OP-Zentrum am Krankenhaus die Erfahrung ähnlich gemacht haben. Wir haben dann eine dreijährige Phase von einer Brandschutzsanierung im Zentral-OP kompensiert, indem wir mehrere Schichten im OP-Zentrum gefahren haben. Und ich war an der Stelle so hybrid zu denken, so jetzt zeigen wir mal dem Zentral-OP, wie man schnell hintereinander arbeitet und wie wir jetzt ganz schnell auch die stationären Eingriffe im ambulanten OP-Zentrum durchführen können. Das Gegenteil war leider der Fall. Es trat eine große Langsamkeit im ambulanten Operationszentrum ein, weil man mit den stationären Patienten ganz anders umgegangen ist. Also will sagen, da gibt es tatsächlich noch Unterschiede, die dann auch relevant sind. Und wenn die Kolleginnen und Kollegen dann stationäre Patienten ins OP-Zentrum kriegen, dann sind sie not amused.
Aber dann hat man wieder wahrscheinlich auch ein Schnittstellenproblem, ne? Weil am Ende ist man nicht der Herr über die Prozesse, sondern man ist abhängig vom Transportdienst, dass die Fahrstühle funktionieren oder dass jemand ans Telefon geht, ja, bis der Patient endlich in den eigenen Räumlichkeiten ist. Also, das sind so die Probleme, an die ich gerade denke, dass man eigentlich könnte, aber am Ende bremst es irgendwo.
Absolut richtig. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also je mehr Schnittstellen du hast, auch von der Aufnahme bis hin zur Entlassung, desto schwieriger wird es, das Ganze effizient zu gestalten. Und wenn ihr fragt, was ist in dem praxisambulanten Setting der große Vorteil, das geht wirklich alles Hand in Hand.
Das wäre, glaube ich, ein guter Punkt zu fragen, worin unterscheiden sich denn maßgeblich die Prozesse im ambulanten und im stationären Operieren?
Die Prozesse sind gar nicht so unterschiedlich, sondern es ist tatsächlich so, dass durch diese eingespielten Teams jeder weiß, was er zu tun hat. Da war ja auch zum Beispiel die Frage, was kann man dabei festlegen? Kann man SOPs finden? Kann man Verantwortlichkeiten festlegen? Ja, das wird im ambulanten Setting eigentlich von vornherein festgelegt und durch die eingespielten Teams weiß jeder auch, welche Aufgabe er hat. Darüber hinaus gibt es dann meistens eine kontinuierliche Qualitätsverbesserung, wo jeder dann auch nochmal zum Besten gibt, was er beispielsweise noch im Prozess verbessern würde. Und auf diese Art und Weise steigert sich dann so ein eingespieltes Team bis hin zur maximalen Effizienz. Und das hast du bei wechselnden Teams eben leider nicht.
Wenn du bist jetzt nur auf die Teams eingegangen, hat man nicht noch viel mehr Stellschrauben? Also man kann doch im ambulanten Operieren, hat man noch viel mehr Möglichkeiten, sein Programm zu gestalten, dass man irgendwie nur Materialentfernung, Radiusfraktur rechts einen Tag operiert. Ja, da muss man nicht umbauen, man muss nicht umdenken, man hat wahrscheinlich unglaublich schnelle Wechselzeiten. Das ist ja im klinischen Setting überhaupt nicht denkbar. Also man
warum
kann doch
nicht?
Da noch.
Gegenfrage, warum kann ein Zentral-OP nicht genauso planen? Es gibt keinen Grund. Also bei elektiven Eingriffen, die auch stationär durchgeführt werden, kannst du genauso versuchen, die gleiche Seite hintereinander zu operieren und auch den Patienten früh genug zu bestellen, damit das Team nicht warten muss.
Ja, nee, eigentlich nicht. Also beim klinisch oder beim klinikambulanten Operieren hast du ja immer noch die stationären Prozesse an der Backe und hast auch eine andere Klientel. Ne? Du kannst ja nicht aus dem gleichen hochelektiven Pool deine Patienten aussuchen wie eine Praxis beispielsweise. Und dann hast du ja immer noch die stationären Patienten dort, die du auch irgendwie unterbringen musst und operieren musst. Also ich finde, das ist also für den Teil 1 nicht ganz so einfach. Und Teil 2, du kannst halt ein Kind nicht eine Stunde vor Narkoseeinleitung die Einleitung bestellen. Also dieses rechtzeitige Dasein, wenn du ein Zentral-OP hast, wo die eingeschleust werden müssen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Du brauchst ein zweites Team. Anders sehe ich da keine Chance.
Bei uns ist es zum Beispiel gang und gäbe, dass im ambulanten Setting die Eltern die Kinder so weit wie möglich begleiten. Und ich habe in der Klinik sehr häufig eine große Abneigung dazu erlebt. Die Eltern gehören nicht in den Aufwachraum und gehören nicht in den OP. Bei uns wird die Vorbereitung, all das, was zum Beispiel mit dem Monitoring zu tun hat, im Aufwachraum erledigt und da sind die Eltern dabei, also zumindest ein Elternteil. Und ein Elternteil geht dann auch mit in den OP. Aus hygienischer Sicht, und wir haben es bei meiner Klinik mit der berufsgenossenschaftlichen Hygiene zu tun gehabt, das war nicht ohne, die haben schon also hohe Anforderungen gestellt, gehen die Eltern dann mit einem Kittel und einer Haube mit in den OP, bis das Kind eingeschlafen ist. Dann werden sie auch von einer Schwester oder einem Pfleger mit nach draußen geleitet, wieder in den Aufwachraum oder nach draußen. Und wenn ihr nach den Prozessen fragt, werden dort ständig informiert darüber, wie es ihrem Kind geht und wie lange die Operation noch ungefähr dauert. Und das macht insgesamt für alle Beteiligten ein unglaublich gutes Gefühl, inklusive den Eltern. Das habe ich im stationären Bereich so extrem selten erlebt.
Ja, verpasste Chancen, ne? Also wir haben das schon in Berlin, in meiner alten Klinik, haben wir das schon so versucht umzusetzen. Natürlich können die Eltern nicht in so einen großen Zentral-OP mit hinein. Aber was du ansprichst, ja, die Trennung Eltern-Kind. Und das ist ja auch vollzogen in dem Moment, in dem das Kind schläft. Und es kann auch in der Einleitung, wo die Eltern vielleicht mit rein können, oder an der Schleuse, wo die Eltern dabei sind, kann das ja auch geschehen. Also, dass das im Prinzip aufs Gleiche hinausläuft. Aber der andere Punkt, natürlich die Eltern regelmäßig zu informieren und ihnen das Gefühl zu geben, dass man sie sieht und ihre Sorgen sieht, das bringt eine ganze Menge. Es hat auch Karin Becke in unserem letzten Podcast, glaube ich, erwähnt, dass sie das in Nürnberg regelmäßig gemacht haben und dass das, so was die Elternzufriedenheit anging, ein echter Gamechanger war.
Ja, das betrifft im Übrigen auch das Vorgespräch. Also da plädiere ich im ambulanten Bereich genauso wie, also im praxisambulanten genauso wie im klinikambulanten Bereich dafür, tatsächlich die Vorgespräche und die Voruntersuchungen mit den Eltern ein paar Tage vorher zu machen, damit die Eltern wirklich gebrieft sind. Das ist das eine. Wir auch entscheiden können, ist dieses Elternteil, was mit in den OP will, auch das geeignete oder wäre es vielleicht besser, die Oma mit besseren Nerven mit in den OP zu holen, weil die nicht anfängt zu weinen und damit das Kind eher beeinträchtigt, negativ beeinträchtigt. Und den Eltern an dieser Stelle genau zu sagen, was auf sie zukommt, auch postoperativ. Im Aufwachraum kann das Kind anfangen, die Eltern zu beschimpfen. Wenn die Eltern all das wissen, wenn sie darauf vorbereitet sind, das ist nichts Ungewöhnliches, sondern das gehört einfach für mich, das gehört jetzt einfach zu diesem Setting dazu, dann ist das kriegt das eine Leichtigkeit, die man nicht höher wertschätzen kann.
Für Berliner Eltern ist das nichts Ungewöhnliches.
Dass sie von den Kindern beschimpft werden. Ja, das oder? Ist aber, glaube ich, das ist eine andere Dimension.
Ich möchte mal 2, 3 Zahlen einstreuen. Ich bin ja hier der Faktencheck-Mensch. Wir haben mal Anästhesisten gefragt, wie sie das eigentlich machen mit der Trennung von Eltern und so. Und es wird ungefähr in 1/3 der Fälle den Eltern angeboten, mit in den OP zu kommen nur. Ne? So bei über alle Anästhesisten hinweg, die bei einer Wackertagung mal dabei waren. Also nur 1/3 und die Trennung von den Eltern findet überwiegend dann statt in der OP-Schleuse in 50% der Fälle. So, das ist so relativ früh noch eigentlich, ne? Also nur das ist die traurige Wahrheit. So machen wir das in der aktuellen Praxis.
Wenn wir uns jetzt so ein ambulantes Setting angucken, habe ich auch überhaupt kein Problem, dass das Kind zum Beispiel auf dem Schoß der Mutter sitzt und dann mache ich eine inhalative Einleitung auf dem Schoß der Mutter und mit einer geübten Assistenz hebe ich dann das Kind auf den OP-Tisch und verabschiede mich von der Mutter.
Mhm. Wobei das, glaube ich, weniger was mit ambulant versus stationär, sondern mit der persönlichen Caseload zu tun hat. Oder wenn du Erfahrung hast und weißt, wie du solche Situationen auflöst und die Kinder gut in den Schlaf bringst, dann machst du das natürlich auch in der Klinik, wenn die Eltern dabei sind.
Ne? Absolut. Wenn das Setting auch dafür geeignet ist und wenn alle wissen, was auf sie zukommt. Das Thema ist ja nur, machst du es einmal in der Woche oder machst du es einfach routinemäßig? Genau.
Das ist das, was ich meinte, ne? Dass du die Qualität, die natürlich besser wird, wenn du eine entsprechende Caseload hast. Aber du hast schon angedeutet, die Prozesse diesbezüglich sind im ambulanten Bereich möglicherweise besser, weil sie vielleicht einfacher umzusetzen sind, weil ihr vielleicht auch baulich die besseren Voraussetzungen habt. Wenn man unter diesen Gesichtspunkten so einen Praxisraum anmietet oder sich das bauen lässt oder so, das ist ja wahrscheinlich einfacher als in einem bestehenden Klinikgebäude sowas zu etablieren. Aber gibt es denn auch Unterschiede in euren medizinisch-anästhesiologischen Vorgehen? Macht ihr anders Narkose als wie in der Klinik?
Also ich denke, dass wir zum Beispiel sehr viel mehr mit kurzwirksamen Substanzen arbeiten, weil wir ganz großen Wert darauf legen, dass unsere Patientinnen und Patienten danach stabil nach Hause gehen und wir auch nicht in der Nacht nochmal angerufen werden. Also aus Eigeninteresse sollten die Kinder dann auch bei den Eltern sicher aufgehoben sein. Also medizinisch arbeiten wir, glaube ich, sehr, sehr viel mehr oder sagen andersrum, wir arbeiten weniger mit volatilen Inhalationsanästhetika. Das habe ich im stationären Bereich noch häufig anders erlebt. Wir arbeiten mit kurzwirksamen Substanzen, was eben die Muskelrelaxierung betrifft. Wir arbeiten, wenn es nicht unbedingt sein muss, überhaupt nicht mit einem Prämedikationsmedikament. Wenn die Kinder ansonsten mit den Eltern gut unterwegs sind, brauchen wir kein Midazolam, was ja auch nochmal eine Nachwirkung hinterher hat. Also das geben wir auf keinen Fall routinemäßig. Wir arbeiten relativ viel mit Regionalanästhesie, im Wesentlichen dann auch Kaudalanästhesien. Und was ehrlich gesagt auch mir sehr schwer gefallen ist, im OP-Zentrum an der Klinik zum Beispiel die Wundrandinfiltration so zu etablieren, dass sie einfach Routine war. Damit arbeiten wir eigentlich auch mit guter Erfahrung, sodass wir auch im Aufwachraum relativ wenig Analgesie brauchen und damit die Kinder dann auch schneller entlassen können.
Ich bin ja seit einem Jahr in einem reinen Kinderkrankenhaus. Und da wird das genauso gemacht, wie du es gerade gesagt hast, und es funktioniert fantastisch. Ja. Also der klassische Aufwachraum dient eigentlich nur dazu, um sicherzustellen, dass wenn man das Kind ein bisschen ärgert, dass es dann gezielt reagiert. Und das ist nach 10 Minuten der Fall und dann geht's an den Monitor auf die Station, wo die Eltern schon warten.
Ja, aber das ist vielleicht nochmal ein Prozessunterschied, weil in der Regel der Aufwachraum dann auch schon wieder der Entlassraum ist. Das heißt also, wir haben keine Intermediärstation, über die die Kinder dann das Haus verlassen. Also die müssen, wenn sie aus dem Aufwachraum rauskommen, müssen sie so stabil sein, dass sie dann den Eltern übergeben werden können.
Ja, da sind wir wieder bei den baulichen Voraussetzungen. Ne? Da muss man halt den Prozess anpassen. Ja. Und die Lösung in Hannover ist halt dann eine andere. Aber man könnte das theoretisch auch so machen. Ne?
Ich habe nochmal so eine Frage zu der Auswahl der Patienten. Also behandelt ihr eigentlich alles an Patienten?
Wir reden nach wie vor über Kinder.
Ja, über Kinder.
Ja, also natürlich gibt es Kontraindikationen, die wir nicht vernachlässigen. Also wirklich Kinder, die große Komorbiditäten mitbringen, die operieren wir natürlich nicht. Die werden uns aber auch in der Regel im ambulanten Bereich gar nicht angeboten. Unsere Altersgrenze ist in der Regel die ab 3 Jahren aufwärts bis zur Kinderchirurgin, die auch 14-, 15-Jährige operiert. Aber alles kann man nicht sagen. Also die gängigen Kontraindikationen beispielsweise, die lehnen wir schon ab. Schwere Grunderkrankungen beispielsweise, Herzerkrankungen oder obstruktives Schlafapnoe-Syndrom und dergleichen. Das machen wir dann ambulant nicht.
Okay, also höhergradige ASA-Stufen, sage ich jetzt mal 3 und aufwärts, würdet ihr eher nicht machen, ne? Jetzt sage ich mal ganz spitz, finde ich, na, kein Wunder, dass alles so easy peasy bei euch ist. Ihr habt ja auch nur die Rosinen rausgepickt.
Ja, den Vorwurf hören wir schon öfter. Den kann ich auch nicht unbedingt entkräften. Was ist die Alternative? Also größere Risiken und Komorbiditäten bedeuten natürlich auch höhere Komplikationsraten dann im ambulanten Bereich. rein theoretisch kann das ja auch jeder machen. Auch Kliniken können jetzt ambulant operieren. Nur in dem Vergleich, wir sind in irgendeiner Konkurrenz zwischen dem ambulanten oder stationären Bereich, macht deine Aussage Sinn. Und die kann ich nicht bestätigen, weil ich denke, ein ambulantes Operationszentrum in einem Krankenhaus beispielsweise hat nur dann eine Existenzberechtigung, wenn der stationäre Bereich auch funktioniert. Also es ist eigentlich für mich kein Gegeneinander, sondern eher die Frage, was können wir alles übernehmen, um euch zu entlasten und im stationären Bereich mehr Kapazitäten zu schaffen für die wirklich schweren Fälle.
Das hast du sehr gut gesagt und ich hoffe, es war auch klar, dass das bei mir natürlich hochironisch gemeint war. Aber ich glaube, du hast genau das betont, warum es sinnvoll macht, das genauso auch aufzuteilen. Dass genau wir in Anführungsstrichen in der Klinik in Anführungsstrichen die schweren Fälle machen, weil wir eben die Infrastruktur haben, die Betten, die Interdisziplinarität und ihr uns, wie du das schön gesagt hast, den Rücken frei hältst. So sehe ich das auch, ehrlich gesagt.
So ist zumindest die Idee. Ja.
Ja. Mhm. Nee, also ich sehe das auch im Studiensetting, ne, weil du es auch vorhin betont hast, du brauchst kein Midazolam und das läuft bei euch alles so super, das glaube ich sofort, ne, aber wenn man sich so Studien anschaut in Bezug auf Angst, damit befasse ich mich ja ein bisschen, da sieht man auch, dass es nicht zu vergleichen ist, wenn du eine Studie nimmst, die im ambulanten Setting gemacht wurde, mit einer Studie, die im Krankenhaus-Setting gemacht wurde. Da sind ganz andere Angstwerte, ganz andere Settings, das ist überhaupt nicht zu vergleichen. Also wie Äpfel und Birnen. Ne? Also das ist mir auch mal aufgefallen, erst nachdem ich mich damit sehr befasst habe, aber es ist so.
Deswegen bin ich jetzt ein bisschen, ich ärgere mich, dass ich auf den Namen nicht komme. Diese große klinikübergreifende Studie, die ihr letztens gemacht habt, jetzt schon... das war doch
die
Apriko-Studie. Und die Apriko-Studie war letztendlich, und das hatte ich dann Christoph und auch Karin schon gleich gesagt, die war leider ohne uns gemacht. Da hätten wir sehr viel auch an Patientenzahlen mit beitragen können. Wir sind zumindest mal so übereingekommen, dass man eine Wiederholung einer solchen Studie mit Sicherheit auch mit den ambulanten Zentren machen sollte.
In meinem Kopf rattern schon wieder so Dinge, wie erkläre ich das der Ethikkommission, wie kriege ich das alles finanziert, wie sind die Verträge, die dann dazwischen laufen, das geht in meinem Kopf vor gerade.
Hast du vorher eigentlich besser geschlafen, bevor du den Entschluss gefasst hast, eine Habil zu verfassen?
Ich verstehe viele Prozesse deutlich besser.
Ob das immer gut ist, alles besser zu verstehen, sei mal dahingestellt.
Das weiß ich auch noch nicht.
Ja. Nee, man wird im Grunde genommen ein bisschen depressiver, finde ich. Das geht mir jedenfalls so.
Bisschen depressiver, das ist mein Stichwort, denn mein nächstes Thema wird die Stimmung ganz bestimmt nicht verbessern. In meiner letzten Klinik hat sich ein Kollege im ambulanten Bereich umgeschaut. Der wollte mal raus aus der Klinik und hat sich beruflich verändern wollen und der kam dann nach mehreren Hospitationen zurück.
Und der ist dann in Hannover gelandet und der hat in Braunschweig ein Haus gekauft.
Der war's nicht. Netter Kerl übrigens, aber nein, der war's nicht. Und zwar kam er zurück und musste sich eingestehen, dass die ambulante Anästhesie nichts für ihn ist, weil er meinte, vieles von dem, was da passiert, kann er mit seinem Gewissen nicht vereinbaren. Das ist jetzt ein sehr persönlich gefärbter Eindruck von ihm gewesen. Aber kannst du dir vorstellen, wo das herkommt?
Also diese Aussagen kenne ich natürlich von verschiedenen Kolleginnen und Kollegen, die mich auch gefragt haben, warum gehst du denn als Sicherheitsfanatiker in den ambulanten Bereich? Da wird doch irgendwie Spritzen mehrfach verwendet, da wird das Opioid nicht verworfen, sondern an mehreren Patienten verwendet. Da hast du keine Klinik im Hintergrund. Also wie kannst du das eigentlich so machen? Und ich nehme an, dass der Kollege, von dem du berichtest, wahrscheinlich noch andere Dinge erzählt hat, die jetzt beispielsweise mit den Standards, die wir auch propagieren, nicht vereinbar waren. Also die Bandbreite ist da ja relativ groß. Ich will ja an der Stelle nicht ausschließen, dass es auch Kolleginnen und Kollegen gibt. Wir sehen das ja an den Zitaten dann in den Zeitungen, die beispielsweise auch schweinisch arbeiten, wenn was die Hygiene betrifft, zum Beispiel Propofol liegen lassen, über Nacht in den Kühlschrank legen und dergleichen. Aber ich halte das tatsächlich eher für einen Bereich, in dem schwarze Schafe zu finden sind, wie überall ansonsten auch. Der der Anästhesist, die Anästhesistin, die was auf sich halten und die eine gute Arbeit machen im ambulanten Bereich, die halten nach unserer Erfahrung und auch im Übrigen nach Erfahrung aus diesen Peer-Review-Verfahren die Standards sehr, sehr gut ein und sind sehr sicherheitsorientiert. Es mag sein, dass der ein oder andere versucht, zum Beispiel an der Stelle Personal zu sparen oder auch Material zu sparen. Das ist aber letztendlich einfach nicht zu unterstützen, sondern das sind Leute, die sich dann auch in den illegalen Bereich begeben. Und das ist jetzt auch kein Klientel, die der Berufsverband beispielsweise unterstützen würde.
Also ganz klar, die Kolleginnen und Kollegen, die an diesem freiwilligen Peer-Review-Verfahren-Prozess teilnehmen, dass die natürlich eine vernünftige Qualität abliefern und sich ständig weiter verbessern und dass die nicht dazugehören zu diesen Erfahrungen, von denen er berichtet hat. Ich glaube, das ist außer Frage. Aber die schwarzen Schafe, wie du sie gerade genannt hast, die haben ja auch so etwas gemacht wie eine Prozessoptimierung im Sinne von Optimierung der Marge, ja, dass man Kosten reduziert, um am Ende mehr übrig zu haben. Du warst politisch sehr aktiv. Kann man da nichts gegen tun? Kann man da nicht Standards etablieren, die das unterbinden?
Also das, was wir politisch machen konnten oder auch weiterhin politisch tun, ist eben die Mindestanforderungen so zu definieren, dass sie auch wirklich sicherheitsrelevant sind, dass sie für den Patienten letztendlich ein hohes Maß an Qualität bedeuten. Wenn du jetzt davon sprechen würdest, wie kann man das überprüfen, dann halte ich beispielsweise Zertifizierungen, die nur auf dem Papier stattfinden, für nicht ausreichend. Das Einzige, was wirklich eine Prozessqualität als solches darstellen kann, sind eben Besuche und gegenseitiges Zeigen, aber eben nicht auf dem Papier, sondern so, wie ich arbeite. Wenn diese Standards nicht eingehalten werden, begibt sich ja derjenige, der das durchführt, auch in die Gefahr, dass er irgendwie bei einer Komplikation relativ schnell belangt wird und eine Beweislastumkehr bekommt. Das heißt, er muss dann beweisen, dass es dem Patienten genauso schlecht gegangen wäre, wenn er diesen Fehler nicht begangen hätte. Und das schafft so gut wie keiner. Mhm. Und ich glaube, dass an der Stelle die juristischen Konsequenzen bei Komplikationen schon hoch genug eingeschätzt werden, dass die Kolleginnen und Kollegen an der Stelle eben nicht die finanziellen Erfordernisse im Vordergrund sehen, sondern eben immer auch aus ihrer Mentalität heraus dann die Sicherheit des Patienten. Mag sein, dass das ein bisschen naiv klingt, aber das, was ich ansonsten gesehen habe, waren tatsächlich in der Regel auf dem Schreibtisch die Ausnahmen und dann waren sie auch extrem gravierend. Beispielsweise, dass ein Kollege dann sein Equipment mit in eine Praxis nimmt und dort dann seinen Defi nicht in der Praxis hat, sondern im Auto. Also es kommt eine Reanimationssituation zustande und der Defi muss erst aus dem Auto geholt werden. Das ist ein Organisationsverschulden, das tut mir leid. Das kann ich auch nicht irgendwie unterstützen oder in irgendeiner Form verargumentieren.
Ich nehme an, das war kein Kind?
Nein, ja.
Aber so eine Art Praxis-TÜV gibt es nicht, oder? So unangemeldete Besuche, Begehungen, sowas, was das Gesundheitsamt bei jeder Restaurantküche macht zum Beispiel?
So ein Praxis-TÜV gibt es im Übrigen auch in Kliniken nicht, soweit ich weiß. Also jedenfalls wäre mir dergleichen nicht bekannt.
Wir hatten schon regelmäßige Begehungen durchs Lageso und die Wochen davor, da muss man sich regelmäßig Urlaub nehmen. Da war niemand zu ertragen, besonders die Chefetagen nicht. Also man wurde schon durchleuchtet.
Diese Besuche von Lageso, Gesundheitsamt, auch der KV, die haben wir auch. Aber da kannst du in dem Moment, in dem du da eine Präsentation machst, da kannst du alles vorgaukeln. Im Übrigen auch bei IQM oder sonstigen Zertifizierungsmaßnahmen. Interessant wird es wirklich erst dann, wenn du zuguckst, wie jemand seine Narkose macht, wie er beispielsweise auch mit seinem Operateur spricht, ob das auf Augenhöhe ist, ob das ein Abhängigkeitsverhältnis ist beispielsweise, was ich nie qualitativ für gut hielte. Also auch diese Zwischentöne nochmal mitzukriegen. Das kannst du tatsächlich nur da. Und in der Tat, ein Peer-Review-Verfahren, du hast es gesagt, ist auf Freiwilligkeit gebaut und das werden wir nicht zur Verpflichtung machen können.
Ja, jedes Kontrollsystem stößt irgendwo an seine Grenzen, ist klar. Ne? Und wenn jemand illegal arbeiten will, dann wird er das tun und dann ist es schwierig, dem auf die Schliche zu kommen. Ja, da gebe ich dir recht.
Was aber ganz interessant ist und was wir auch versucht haben, mit dem Aktionsbündnis Patientensicherheit zu generieren, ist zum Beispiel die Eltern kompetenter zu machen und die Eltern auch zu briefen, dass sie den Operateuren und den Anästhesisten geeignete Fragen stellen. Wie oft haben sie diese Operation durchgeführt? Wie lange arbeiten sie in diesem Team? Arbeiten sie mit Personal, mit ausgebildetem Personal? Das ist für die Eltern häufig schwierig. Aber wenn man sie an der Stelle kompetent macht, ist das sehr hilfreich. Denn wenn die Eltern dann ein schlechtes Gefühl haben, wenn sie in so ein Setting kommen, dann können sie diesem Gefühl auch Ausdruck verleihen oder sie stimmen mit den Füßen ab und gehen woanders hin.
Ja, spannend. Bei dem, was du vorher gesagt hast oder ihr beide diskutiert habt, ist mir immer so klar geworden, dass ich gar nicht so richtig verstehen kann, warum eigentlich ambulante Anästhesien so einen schlechten Ruf haben. Also ich habe vor unserer ganzen Diskussion auch nie so richtig in Frage gestellt, warum ambulante Anästhesie einen zweifelhaften Ruf haben sollte. Also ich würde eher genau das Gegenteil behaupten. Erstmal gehen wir davon aus, dass die gut sind. Und natürlich gibt es immer die Meldungen, die wir in den Medien lesen.
Ja, aber genau, false balance. Genau das ist das Problem. Weißt du, du hast 500, wie war das, 500.000 oder wie viel ambulante Kinderanästhesien hast du errechnet?
Ja, 500.000 in Deutschland pro Jahr. Bei Kindern.
Ja, 500.000, genau. Und du hast 2 Schlagzeilen im Jahr, verstehst du? Und alle denken, ambulante Kinderanästhesie ist schlechter, die Kinder sterben alle. Und das ist ganz klar false balance.
Ja, aber ich glaube, wir müssen uns halt damit auseinandersetzen. Ne? Das wird ja auch getan. Aber ja, jedenfalls finde ich das irgendwie komisch, dass das so ist. Naja.
Witzig ist, dass wir Christoph Eich, den ihr beide kennt, und ich eingeladen wurden auf einem Kongress irgendwann eine Pro-Konf-Diskussion zu halten und wir haben das beide vor 10 Jahren abgelehnt, weil wir gesagt haben, nee, also das können wir uns nicht vorstellen. Es gibt weder einen Grund, gegen den stationären Bereich zu wettern und auf der anderen Seite für Christoph Eich auch nichts für den ambulanten Bereich. Und bis wir dann kurzerhand entschieden haben, wir machen das trotzdem und haben ganz viel voneinander gelernt an der Stelle. Ich glaube, da sind ganz viele Vorbehalte dabei, ganz viele Ängste auch. Und das ist in anderen Fachgruppen überhaupt nicht der Fall. Wenn ihr euch mal anguckt, mit welcher Niederlassungszahl zum Beispiel die Unfallchirurgen unterwegs sind, da würde niemand auf die Idee kommen, irgendwie zu sagen, ja, weil der jetzt nicht mehr in der Klinik operiert, macht er schlechtere Arbeit. Im anästhesiologischen Bereich sind wir tatsächlich nur 3.000 niedergelassen. Das wird auch immer weniger, weil die immer mehr dann auch in den in die Anstellung gehen, auch in Praxen im Übrigen. Und da hatte es, so kenne ich das jedenfalls noch, immer auch diese Reputation, ja, die sind ja gar nicht mehr so interessiert an der Patientenversorgung, die wollen jetzt plötzlich Geld verdienen, sonst würden sie sich ja nicht selbstständig machen. Und dieser Nimbus, der spielt dann auch noch eine gewisse Rolle an der Stelle.
Das ist tatsächlich etwas, was ich nicht ankreuzen würde in einem Test, dass man als Niedergelassener am Ende des Regenbogens einen Topf voll Gold findet. Ich glaube, das ist unglaublich viel Arbeit. Und wenn man das wirklich mal runterrechnen würde auf das Preis-Leistungs-Verhältnis und Stundenlohn, ja, glaube ich, da steht man nicht besser da als angestellter Arzt in der Klinik.
Das ist so. Kann ich unterstreichen. Gerade in der Anästhesiologie gibt es keine Möglichkeit da, wirklich sich eine goldene Nase zu verdienen. Aber was Spaß macht im ambulanten Bereich ist eben das Gestaltungspotenzial. Und das hat viele, glaube ich, auch dazu gebracht, das dann einfach auch machen zu wollen.
Ja, das hat auch ein Kollege gesagt, der von uns in die ambulante Praxis gegangen ist, den habe ich dann mal wieder getroffen und dann fragte ich ihn, und wie ist es? Man ist ja immer so ein bisschen neugierig, na, bereut das oder bereut das nicht? Und der meinte, doch, ist super schön, macht Spaß, nettes Team. Und wenn ich Lust habe, dass jeden Morgen eine Obstschale dasteht, dann bestelle ich jeden Morgen eine Obstschale. Und dachte ich so, ja, okay, das kann natürlich das Leben auch schöner machen. Aber es waren so Kleinigkeiten eben, ne? Und dieses, wie du schon sagst, das Gestalten, das dann. Das
sind ganz häufig die Kleinigkeiten.
Ja.
Ich kann mich in meiner Zeit als Honorararzt erinnern, da war ich in Uelzen im Krankenhaus. Liebe Grüße nach Uelzen. Und da gab es halt jeden Mittag eine Suppe im OP. Ja, die ist da einfach reingefahren worden, ein Korb voll Brötchen, und jeder konnte im Vorbeigehen irgendwie einen schönen Teller Suppe essen. Und das hat so viel gebracht. Irgendwie hat das, war das gleich ein ganz anderes Mindset, und man hat sich gewertschätzt gefühlt und so, ne? Und was kostet so ein Eimer Suppe jeden Tag, ne? Also kann nicht die Welt sein. Also ich denke, es war sehr geschickt eingesetzt von der Geschäftsführung.
Was? Absolut. Ich wollte noch eine Story zum Besten geben, dass es uns dann eingefallen ist, dass die Kinder zum Beispiel postoperativ nicht so gerne auf der Liege liegen bleiben. Die wollen dann raus, aber wir hätten sie gerne noch unter Überwachung. Und daraufhin haben wir dann in Absprache mit unserer Hygiene einen Spielteppich, einen abwaschbaren Spielteppich mit entsprechenden Spielsachen in einer Ecke installiert, und der wird total gut angenommen. Da liegen also dann pro OP-Tag mindestens zwei Elternpaare mit den Kindern auf dem Boden, frisch operiert, und die spielen da. Wir haben sie aber noch unter Kontrolle. Ja, also das sind so Dinge, die dann plötzlich gehen. Ja.
Ich wollte dich gerade nach deinen persönlichen Tipps fragen, was man so eben individuell gestalten kann für die Kinder, und die Antwort hast du schon mir vorweggenommen.
Das eine. Gibt es noch andere Dinge, von denen wir lernen können oder die wir vielleicht sogar in der Klinik umsetzen können?
Ach na ja, das ist ja immer das Gleiche. Ich halte ja eigentlich auch viel von Hypnose, beziehungsweise wenn du sie nicht überzeugen kannst, dann verwirr sie, ist die andere Definition. Also irgendwie die Ablenkung, da gibt es ja mittlerweile extrem viele schöne Programme, die man auch auf Tablets vorspielen kann. Irgendwie Schlafgut, liebes Schaf oder ähnliches, was dann irgendwie dann während des Zuganglegens vorgespielt werden kann. Oder wir haben Zauberstäbe, wir haben extra Luftballons, aber das werdet ihr alles schon kennen. Das Entscheidende ist, glaube ich, dass man wirklich in Interaktion geht, in viel Interaktion mit den Eltern als auch den Kindern, damit die sich abgeholt fühlen.
Also ihr spielt auch über Bande, ja, über die Eltern. Und ja, habt ihr da besondere Tricks oder besondere Dinge, die ihr, wie ihr über die Eltern an die Kinder kommt?
Naja, jetzt nur das Beispiel, inhalative Einleitung, Kind pustet im Sitzen einen Ballon auf, ja, und plötzlich hebt sich der Arm vom Papa mit diesem Ballon, und wir müssen aufpassen, dass der Papa nicht wegfliegt. Also solche Dinge, die dann die Eltern mit einbeziehen, sind meiner Ansicht nach wichtig. Okay. Ja. Oder auch Kuscheltiere, die plötzlich mit den Eltern sprechen und denen etwas sagen: Pass mal auf, du würdest jetzt auch gerne hier liegen, aber das darfst du nicht, weil jetzt lieg ich hier. Ja.
Okay, aber gebt ihr den Eltern irgendwas noch mit in der Vorbereitung auf den Weg, wie sie mit ihren Kindern sprechen sollen, welche Worte sie sagen oder nicht sagen sollen, was sie vermeiden sollen? Habt ihr sowas?
Also wir haben da nichts Schriftliches. Was wir bei der Vorbesprechung immer als Tipp geben, ist, dass sie den Kindern möglichst das erzählen, was die Kinder erfragen. Mhm. Also wenn Kinder was erfragen, dann haben sie auch ein wirkliches Interesse dran. Wenn sie ansonsten was erzählt kriegen, dann geht das meistens links rein, rechts raus. Aber ihnen zumindest so ein bisschen erzählen, was da so passiert, und das du wirst dann in der Zeit beispielsweise ein kleines Nickerchen machen, also auch ein bisschen erfragen, wie die Eltern zu Hause mit den Kindern kommunizieren. Und diese Wortwahl dann einfach auch für die OP nochmal zu verwenden. Das Problem ist, es gibt leider immer weniger Eltern, die wirklich ordentlich mit ihren Kindern kommunizieren. Und das macht es zunehmend schwer, sowas dann auch zu etablieren.
Traurige Entwicklung.
Ja, sehr traurig.
Vielleicht mal eine Frage zur Aufklärung. Entschuldigung, aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Was wolltest du fragen?
Nee, alles gut. Nichts fragen. Ich habe nur das, was du gerade gesagt hast, da habe ich auch neulich einem Podcast zugehört, Lage der Nation, kann ich nur empfehlen. Und da war ein Soziologe zu Gast gerade, der hieß Aladin mit Vornamen.
Ach, und das aus denkst dem du
Nachnamen gerade aus. Nein, denke ich mir nicht aus. Und der hat über die Entwicklung der Jugend und der Eltern in Deutschland gesprochen und dass eben diese Interaktion immer weniger wird, genau was du gerade gesagt hast. Plus es kommt noch hinzu, dass viel mehr Migrationshintergrund eine Rolle spielt. Das heißt, es gibt auch sprachliche Barrieren, was wahrscheinlich auch noch entschwerend hinzukommt. Und Armut nimmt auch mehr zu. Also die Probleme in der Gesellschaft werden schwieriger, und das macht es dann auch
nochmal anspruchsvoller für uns, egal ob im stationären oder ambulanten Sektor dann. Aber ich glaube, was du gerade angesprochen hast, Jörg, darum komme ich darauf, diese Feinfühligkeit, sich in die Situation reinzufinden, was wollen die Eltern, das ist, glaube ich, ja, das liegt manchen mehr und manchen weniger. Und das ist eine gute Kompetenz, wenn man sie hat. Und ja, ich glaube, es wird einfach noch mehr gefragt in Zukunft, weil eben das Kollektiv, das es betrifft, immer schwieriger wird.
Naja, wir sind auch gut beraten, uns dadurch ein bisschen von KI und Avataren abzugrenzen. Also wenn wir mal in die Zukunft gucken und einfach mal die Zwischenmenschlichkeit als ein hohes Gut zu werten, dann sollten wir das auch pflegen.
Ja, das ist schön.
Das bringt mich zur Frage, ob ihr die Telemedizin irgendwie nutzt im Rahmen der Prozessoptimierung, weil das wäre ja quasi diametral zu dem, was du gerade propagierst.
Also bei Kindern, wie gesagt, nicht, aber bei Erwachsenen schon. Da machen wir eine telefonische Aufklärung insoweit, als wir erzählen, also als wir eine Anamneseerhebung machen und dann telefonisch auch erzählen, was da passiert. Das ersetzt aber dann nicht die kurze Aufklärung vor dem Eingriff auch nochmal. Das heißt auch die Unterschrift des Aufklärungsbogens, pipapo. Den Aufklärungsbogen kriegen die auch alle mit. Was uns dabei fehlt, ist eigentlich die Videokomponente. Das ist ein finanzielles Problem, wird von der KV nur dann bezahlt, wenn der Patient schon mal in der Praxis war, dass man dann also eine Videokonferenz führen kann. Ist natürlich für uns vollkommen unsinnig, weil wir die Patienten meistens zum ersten Mal genau dann sehen. Dann hätten wir aber bei der Videokomponente auch noch anatomische Gegebenheiten, die wir mit beurteilen könnten. Das fehlt meistens. Aber telefonisch macht das schon sehr viel Sinn, dann zum Beispiel auch zu entscheiden, und das machen wir häufig, ob der Patient nicht doch nochmal in Präsenz sich in der Praxis vorstellt und nochmal von uns durch untersucht werden sollte.
Ja, schade, dass das so kompliziert ist. Ich sehe auch einen Vorteil in der Videoaufklärung darin, dass man vielleicht viel mehr noch besser steuern kann, dass der am Tag der OP betäubende Anästhesist dann auch die Videoaufklärung macht. Ich glaube, wenn der Aufklärende derjenige ist, der die Narkose macht, ich glaube, das ist eine sehr günstige Konstellation. Im klinischen Setting ist das nicht immer möglich. Ne? Das hat man ja häufig dann die Frage von den Patienten, werden Sie mich jetzt betäuben? Und ich so, nee, das, die Wahrscheinlichkeit, dass ich morgen in dem Saal bin, wo Sie drankommen, das ist sehr gering. Ne?
Da muss ich aber jetzt mal Wasser in den Wein gießen, ja? Weil in dem Moment, in dem ich noch alleine gearbeitet habe, vor über 30 Jahren, konnte ich das immer gewährleisten, dass ich auch derjenige bin, der die Narkose macht. Wenn du aber dann ein größeres Team aufbaust, was ja auch qualitativ Vorteile hat, dann kannst du das sogar im praxisambulanten Setting nicht mehr gewährleisten.
Ja, aber genau, aber wenn du dann da die Videooption hast, dann könntest du es ja vielleicht wieder etablieren. Also ob es wirklich gut ist, wissen wir auch nicht, aber zumindest das wäre ein Vorteil, der mir einfällt.
Ich möchte mich noch ein bisschen mit diesem Optimierungspotenzial beschäftigen, weil es ist ja natürlich etwas, was jetzt mit zunehmendem Kostendruck immer auch für die Kliniken in den Vordergrund gerät. Und jetzt mal, Jörg, angenommen, du wärst ein Leiter eines ambulanten Operationszentrums am Unfallkrankenhaus Berlin, mal so aus der Luft gegriffen. Was wäre für dich eine lohnende Investition? Also wo verortest du am ehesten ein Return of Investment?
Das ist eine schwierige Frage, weil sie ein bisschen davon abhängt, welche Operationen dann auch dadurch geführt werden. Ich würde es mal anders angehen. Die größte Investition, die ich tätigen würde, wäre, gutes Personal zu kriegen und auch ein Team aufzubauen, was tatsächlich flexibel ist, was zum Beispiel auch die Grenze zwischen Operationspflege und Anästhesiepflege überschreitet, indem zum Beispiel der Springer auch mal im Aufwachraum arbeiten kann oder auch die Anästhesieschwester im OP. Das ist das Erste. Das Zweite wäre für mich, wenn du tatsächlich nach Investitionen fragst, Betten. Weil ich denke, dass wir uns mehr und mehr mit der Ambulantisierung auch den angloamerikanischen Worten des ambulanten Operierens annähern, was zum Beispiel Same-Day-Surgery, Short-Stay-Surgery oder auch Long-Stay-Surgery beinhaltet. Also zum Beispiel in Dänemark, England gehört das auch zum ambulanten Operieren. Und ich weiß nicht, ob wir noch auf die Hybrid-DRGs zu sprechen kommen. Die Hybrid-DRGs haben ja schon auch die Idee, dass zum Beispiel eine einnächtige Übernachtung in einem Setting, was nicht unbedingt einem Klinik-Setting entsprechen muss, dazugehören könnte. Und deswegen würde ich an mein OP-Zentrum mindestens 3 oder 4 Betten anbauen, die mehr oder weniger Hotelcharakter haben, um auch für Patientinnen und Patienten, die zum Beispiel sozial nicht abgesichert sind, zu Hause dann die Möglichkeit des ambulanten Operierens zu geben.
Eine sehr schöne Antwort. Besser hätte sie nicht klingen können. Besonders der erste Satz, dass du in Personal investieren würdest. Und wahrscheinlich muss man auch Geld in die Hand nehmen, um gutes Personal zu halten. Das wird ja auch häufig vergessen, nicht wahr?
Ja, beispielsweise haben wir, ich habe über diese Phase erzählt, in der wir dann auch im Schichtsystem gearbeitet haben, im OP-Zentrum. Da gab es auf jeden Fall zwei unterschiedliche Teams. Das eine Team wusste, dass es zum Beispiel um 15:30 Uhr pünktlich rauskommt und dann konnte es auch Termine machen, wo auch immer. Das andere Team war das Schlussteam, das hat dann gearbeitet, bis die Arbeit getan war. Alleine die Sicherheit zum Beispiel für das Team zu sagen, an dem und dem Tag komme ich sicher um 15:30 Uhr raus, ist eine Qualität.
Wenn ich mir die Liste der Dinge anschaue, die wir dich fragen wollten, dann muss ich feststellen, dass wir hinter das meiste schon einen Haken gemacht haben. Das heißt, unsere Arbeit ist hier auch fast getan, aber bevor wir zum Ende kommen, möchte ich dich doch noch etwas fragen. Du hast vorhin, als wir über Short Stay Surgery gesprochen haben, den Begriff Hybrid-DRG in den Raum gestellt. Den habe ich schon gehört. Aber, und ich glaube, es geht vielen unserer Hörerinnen und Hörern so, ich kann ihn nicht richtig einordnen. Kannst du uns was dazu erzählen? Was verbirgt sich dahinter?
Die Hybrid-DRG sind eigentlich eine Erfindung aus Thüringen. Und zwar hat ein Stefan Dietrich, ein Operateur, die Idee gehabt, dass ja bei vielen Kliniken, bei Operationen häufig der medizinische Dienst auch die Honorare streicht, weil die Operationen hätten eigentlich ambulant durchgeführt werden müssen. Und dann hat er den Kliniken vorgerechnet, dass eben, wenn alle Streichungen runtergerechnet werden, sie womöglich mit einem geringeren Honorar besser leben könnten, wenn dann der medizinische Dienst das nicht mehr prüft. Und daraus erfand er dann die Hybrid-DRG und hat postuliert, dass die Kliniken eine Operation, Beispiel war zum Beispiel die Leistenhernie, dann durchführen können, ambulant oder stationär und dafür ein etwas vermindertes Honorar bekommen. Diese Begrifflichkeit hat die Politik unter Herrn Lauterbach sich zu eigen gemacht und hat dann die Hybrid-DRG insofern erfunden, als sie sagte, naja, die Krankenkassen müssen jetzt einfach nur weniger bezahlen, dafür wird das Ganze dann ambulant durchgeführt oder vielleicht auch mit einer ein- oder zweinächtigen Übernachtung. Das heißt, man hat diese Hybrid-DRGs genommen, um die Ambulantisierung fortzuführen, hat da aber ganz gravierende Fehler eingebaut, nämlich, dass das eine Fallpauschale ist, die Operation und Anästhesie und sämtliche Begleitleistungen beinhaltet. Die Krankenkassen wollten an der Stelle eigentlich ein rundum Sorglospaket haben, was sie an der Stelle auch bekommen haben. Das Problem für die Anästhesie bestand nur darin oder besteht auch immer noch darin, dass sie sich mit dem Operateur plötzlich über dieses Honorar unterhalten müssen. Sie
Das heißt, es
müssen
ist
mit
gar
ihm
nicht
verhandeln.
abgebildet, wem was zusteht, sozusagen, was er leistet.
Nichts.
Ah, okay.
Nichts. Die Kalkulation war vollkommen undurchsichtig. Wir bekamen einen Katalog kurz vor Weihnachten 23 und ab 1. Januar 24 sollten die ersten Hybrid-DRGs dann schon funktionieren. Und wir haben natürlich dann sofort Protest eingelegt, haben gesagt, wir wollen unsere Zusammenarbeit mit den Operateuren doch nicht dadurch gefährden, dass wir mit ihnen jetzt über Honorare feilschen müssen. Das hat die Politik aber zumindest bis heute noch nicht wirklich interessiert, sondern es wird eher an der Transparenz gearbeitet, wie tatsächlich die Berechnungen zustande gekommen sind. Diese
Okay.
Transparenz steht aber immer noch aus und ich befürchte, dass wenn die Hybrid-DRGs dann bis 2030 dann tatsächlich in der Höhe der Honorare dem einheitlichen Bewertungsmaßstab EBM angepasst werden sollen, also die Leistungserbringer dann zum gleichen Preis Leistungen erbringen sollen wie damals, nur dass sie jetzt plötzlich noch die Sachkosten selber bezahlen, sich mit dem Operateur auseinandersetzen müssen und wahrscheinlich mit dieser gesamten Pauschale nicht hinkommen. Und dann wird genau das passieren, was wir eben schon angesprochen haben, dass nämlich Kliniken als auch praxisambulante Leistungserbringer bestimmte Leistungen überhaupt nicht mehr erbringen, weil sie es nicht mehr lohnt. Und diese Patienten bleiben dann auf der Strecke, häufig die mit Komorbiditäten.
Ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen, das Kind mit Herzfehler, ne? Das groß
Ja.
wird und an das sich dann keiner mehr rantraut und das aber seine eigentlich einfache OP in der Klinik nicht refinanziert kriegt.
Genau.
Also aus dem Bauch heraus würde ich nochmal unterscheiden zwischen etwas lohnt sich nicht und etwas ist schlichtweg nicht kostendeckend.
Ja.
Und ich finde es eigentlich erschütternd, dass Menschen, die eine Leistung dringend benötigen, dass die durchs Raster fallen und ihnen diese Leistung schlichtweg nicht mehr angeboten wird, aufgrund von, ja, politischen Versäumnissen.
Ja, die Idee in Thüringen hat grundsätzlich schon funktioniert. Auf der Bundesebene wurde es jetzt halt anders definiert und auch gar nicht durchgerechnet und dadurch kann es im Moment nicht klappen.
und der Operateur rechnet ab und müsste euch dann quasi eine gestellte Rechnung begleichen. Oder wer kann diese DRG abrechnen mit der Kasse?
Ja, das kann einer der Leistungserbringer tun, das kann Operateur sein, kann auch der Anästhesist sein, also ein OP-Zentrumsbetreiber selbst könnte auch die Abrechnung gestalten und dann seinen Operateur bezahlen, aber da sind ganz andere Dinge noch, die eine Rolle spielen, wie beispielsweise Umsatzsteuer oder auch Antikorruptionsgesetz, die an der Stelle nochmal reingrätschen, was alles nicht bedacht worden ist. Also da gibt es von unserer Seite aus eine große Kritik.
Diese Kritik ist wohl nicht ganz unberechtigt, jedenfalls soweit wir das nach dem kurzen Einblick, den wir hier von dir heute bekommen haben, bewerten können.
Super spannend.
Ja, also irgendwie, ich bin mit meinem Angestelltenverhältnis doch ganz zufrieden, muss ich sagen, nach den ganzen Erleuchtungen, was es auch teilweise für eine Bürde sein kann, ambulant operieren zu wollen. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, würde ich das mal unterschreiben.
Ja, ich kann mir auch noch nicht abschließend ein Fazit machen, finde ich das jetzt spannend, im ambulanten Sektor zu arbeiten oder nicht. Ich glaube, ich bin noch unentschieden so.
Keine Wochenenden, keine Feiertage.
Ja, das spricht auf der Habenseite.
Das Argument, das ich glaube ich am häufigsten gehört habe,
Ja.
wenn jemand sich aus der Klinik rausorientiert hat: keine Wochenenden, keine Feiertage.
Keine Ja. Dienste.
Keine Dienste. Und ich kann mir die freien Tage aussuchen. Ganz häufig. Das sind so die Dinge, damit kriegst du Leute. Und es sind dann immer die Guten, die gegangen sind.
Ja, Gott sei Dank.
Wie Gott sei Dank.
Was heißt das denn?
Naja, weil das müssen die Besten in der Ambulanz arbeiten, finde ich. Und dass du vorhin gesagt hast, wie kannst du als Sicherheitsfanatiker in die Ambulanz gehen, da habe ich mir gedacht, ja, besser kannst du doch die Leute gar nicht treffen, wenn so ein Typ, der richtig viel auf Sicherheit achtet, in die Ambulanz geht und auf Qualität achtet. Das ist doch genau das, was wir brauchen und wollen. Und nicht die Schluris, die dahin gehen, oder? Also, wäre jetzt mein Anspruch.
So gesehen, richtig, ja.
Ja. Jetzt haben wir auch noch ein bisschen über Geld gesprochen und mit einem Geldthema möchte ich noch abschließen. Jörg, wir spenden immer im Namen unserer Interviewpartner für einen wohltätigen Verein mit Bezug zu Kindern. Und auch für dich möchten wir gerne eine Spende absetzen. Hast du einen Träger, dem wir Geld zukommen lassen können? Als Dank dafür, dass du deine Zeit hier geopfert hast.
Ich finde mehrere Ereignisse auf diesem Planeten im Moment katastrophal. Das eine ist der Angriffskrieg gegen die Ukraine, aber auch genauso gut die Maßnahmen, die Israel im Gazastreifen durchführt. Und auch da sind Familien als auch Kinder besonders betroffen. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es, glaube ich, die Möglichkeit, über UNICEF diese Kinder zu unterstützen. Und das
Ja.
würde ich dann gerne priorisieren, ja.
Gute Wahl. Da bist
Super.
du in guter Gesellschaft. Zusammen mit Britta Regli von Urgan Sternberg und zusammen mit Karin Becke-Jakob. In deren Namen haben wir nämlich auch schon an das Malnutrition Program der UNICEF mit dem Stichwort Kinder im Gazastreifen gespendet. Da nehmen wir deinen Namen gerne mit auf und schicken nochmal 250 € in diese Richtung.
Das freut mich sehr. Danke.
Super. Dann, lieber Jörg, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei dir, dass du uns die tollen Einblicke gegeben hast zur Kinderanästhesie, aber mindestens genauso viel, wenn nicht sogar ein bisschen mehr in politisch. Und aber ich glaube, es war trotzdem spannend für uns und für alle Zuhörenden.
Dem schließe ich mich nur an. Es war fantastisch, hat Spaß gemacht, den Abend hier mit dir zu verbringen. Und in diesem Sinne, vielen lieben Dank und einen schönen Ruhestand wünschen wir dir.
Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch für eure freundlichen Fragen und das Verständnis, auch wenn ich mich manchmal verplappert habe. Es hat mir auch großen Spaß gemacht. Die Zeit ging in Windeseile vorbei. Danke euch.
Na dann, bye bye.
Ja, so, das war unser Interview zur ambulanten Kinderanästhesie, das ihr so oft euch gewünscht habt.
Und dass wir so lange auf die lange Bank geschoben haben.
Genau. Und das war vielleicht anders als erwartet, denn wir haben ja einen Politiker eigentlich sitzen gehabt, der Kinderanästhesie macht. So könnte man das vielleicht schon ein bisschen sagen, oder?
Man merkt schon, dass er ein Berater ist, ne? Das übrigens, ja. Er ist zwar Rentner, aber nicht so richtig Rentner, hat er uns ja hinterher nach dem Interview verraten, dass er eigentlich immer noch seine Firma betreibt. Anästhesie Consult, kann man ja noch ein bisschen Werbung für machen. Eine Beratungsfirma, die sich mit ja, Ablauf- und Prozessoptimierung beim ambulanten Operieren befasst. Also wenn ihr eine Fragestellung diesbezüglich habt, Jörg Kast ist euer Mann.
Ja, das haben wir auch am Anfang ja erwähnt, dass er Berater für die Ambulantisierung von Kliniken ist und das ist eben die Firma, über die er das macht dann.
Haben wir beide nicht gecheckt, ne? Dass er eigentlich Rentner ist und wir aber die ganze Zeit mit seiner Sekretärin korrespondiert haben. Wir haben beide nicht gefragt, wieso hat er eigentlich eine Sekretärin, ja?
Und das Logo auch so groß war, Anästhesie Consult und wieder so, ja, keine Ahnung, irgendwie ein Spam vielleicht.
Ja,
okay. Okay, haben wir jetzt aufgeklärt. Es war definitiv anders, das Interview, als die meisten bestimmt erwartet haben, auch ich persönlich. Ich hätte gedacht, dass wir noch mehr über Tipps und Kniffe aus der ambulanten Anästhesie sprechen. Wie macht man irgendwelche gewisse Prozesse anders? Ich meine, wir sind auch drauf eingegangen, so ist es nicht. Aber mich würde nun jetzt interessieren, was sind denn eure Tricks in der ambulanten Anästhesie, die ihr noch anwendet, die sich wirklich unterscheiden von der Klinik? Da bin ich gespannt und wir würden uns sehr freuen, wenn wir dazu Rückmeldungen von euch bekommen würden.
Absolut, genau. Rückmeldungen zu Art der Narkoseführung, verschiedene Prozesse, was so vielleicht der Gamechanger war bei euch in eurem ambulanten Operieren. Also wir freuen uns auf das Intro der nächsten Folge.
Ein Thema haben wir ganz bewusst ausgelassen, Kinderzahnarztnarkose. Ich glaube, Jörg hat das auch ganz kurz gesagt, darüber könnten wir eine eigene Folge machen. Gibt es irgendwas, was wir dazu noch trotzdem ergänzen müssen, Gordon?
Ja, warum haben wir es weggelassen?
Ja, ist eine heiße Kiste, ne?
Ja, warum? Also ich verstehe das nicht. Und eine ganze Folge, also vielleicht, was habe ich denn nicht mitgekriegt?
Der Hintergrund ist der, dass es schon häufig in den Medien Berichte darüber gibt, dass ein Kind gestorben ist in der Narkose. In der ambulanten Praxis. Und das sind ganz häufig Eingriffe bei Kinderzahnärzten, die halt eine Narkose einfordern, damit sie die Kinder operieren können, also damit sie eine Zahnsanierung machen können. Und ich glaube, Jörg könnte darüber eine ganze Folge machen.
Vielleicht machen wir das ja nochmal. Armin, wie geht's weiter mit dem Kinderanästhesie-Talk? Wir haben ja schon eine kleine Änderung demnächst. In 2 Tagen beginnt der Deutsche Anästhesie-Kongress in Kassel. Und bei dem sind wir nicht dabei. Haben wir schon im Intro erzählt, dass wir aus verschiedenen Gründen dort nicht teilnehmen können.
Naja, aber eins können wir ja schon versprechen. Unsere Weihnachtsfolge wird kommen. Die werden wir im November aufzeichnen beim Kinderanästhesie-Symposium in Celle. Und dann feiern wir unser 4-jähriges Jubiläum.
Ich bin nicht ganz so optimistisch wie du, weil wir in Celle ja eine, naja, eher unterhaltsame Session haben werden. Zusammen mit Joachim Meyerhoff, einen sehr erfolgreichen Schauspieler, Theaterschauspieler und Autor. Und er wird im Rahmen dieser Session aus seinen Büchern lesen. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir das dann als Podcast-Folge veröffentlichen dürfen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich kann diesbezüglich deinen Unmut teilen oder dann deine Skepsis. Aber auf der anderen Seite ist das ja ein Kongress, in dem die Crème de la Crème der Kinderanästhesie sich trifft. Und irgendein Dulli werden wir schon finden, der mit uns was aufzeichnet.
Ach, du meinst, dass wir dann unabhängig davon nochmal was aufzeichnen wollen?
Naja, also
wir haben
ja die Gelegenheit.
Ein paar Themen, ne? Wir haben ja ein paar Themenideen noch.
Wir haben ein paar Themen und bin mir ziemlich sicher, dass wir da schon was Gutes zusammen basteln werden. Mit Leuten, die wir in Celle kennengelernt haben. So ein Kongress ist mal eine Inspiration auch.
Auf jeden Fall ist es ein guter Grund, diese Unsicherheit ist ein guter Grund, einfach nach Celle zu kommen. Einfach das live zu erleben, weil man nicht weiß, ob es davon später einen Podcast geben wird.
Und ehe du dich verhörst, bist du vielleicht schon unser nächster Interviewpartner, lieber Zuhörer. Das zweite Zertifizierungspasswort lautet 8269. Ich wiederhole, 8269.
Ja, So, was haben wir denn noch? Wir haben noch ein paar Termine in diesem Jahr anstehen. Also wir haben, na klar, den Jahreskongress am 17., also in 2 Tagen, in Kassel.
Dann Anfang Oktober, vom 2. bis 4. Oktober, findet der ESPA-Kongress statt in Berlin, also der Kongress der Europäischen Gesellschaft für Kinderanästhesiologie.
In Stuttgart findet der Stuttgarter Notfalltag statt am 11. Oktober und die Frage, ich erinnere mich daran, als ich es das letzte Mal angekündigt habe, da hast du mich gefragt, ob das jetzt nur um Kinder geht. Und da sagte ich, nein, es geht nicht nur um Kinder, es ist halt einfach ein Stuttgarter Notfalltag.
Okay, aber wenn ihr was über Kinderanästhesie machen wollt, dann könnt ihr zum Kompaktseminar nach Münster fahren. Dort findet am 14.11.2024 eben ein Kinderanästhesie-Kompaktseminar statt.
Ja, und eben dieses eben schon mehrfach erwähnte Kinderanästhesie-Symposium, also Zeller Symposium für Kinderanästhesie und Kindernotfallmedizin heißt es korrekt, vom 27. bis 29. November in der Kongressunion. Wie heißt es? Kongressunion Zeller heißt es, glaube ich.
Mhm. Ja, ich glaube auch.
Und das Programm ist echt ziemlich cool. Also muss man sagen, das liest sich wirklich toll. Hier, der erste Punkt gleich, Eröffnung zum Beispiel, ja, des 15. Symposiums.
Christoph Reich sagt, hallo.
Es geht um Regionalanästhesie, so Impulsvorträge, ne? So 20 Minuten und dann noch 10 Minuten Frage und naja, Herz und Anästhesie. Und das Beste ist ja, meine 3 größten und meine 3 häufigsten Fehler. Also die Profis erzählen von dem Mist, den sie verzapft haben. Besser geht's nicht. Also wenn man nicht auf diese Weise eine gute Fehlerkultur transportiert, dann weiß ich auch nicht, wie es geht. Kindernotfallmedizin vor Gericht. Das ist eine Session, da muss ich reingehen.
Ja, das klingt nach viel Sprengstoff.
Das klingt nach Sprengstoff, genau.
Gordon ist heiß auf den Kongress.
Bei diesen Sessions finde ich es immer so spannend, was anderen passiert ist und wo vielleicht ich einfach nur mal Glück gehabt habe, weil mich halt gerade keiner angezeigt hat, aber was ich halt auch schon wahrscheinlich selber falsch gemacht habe.
Ja, und dann gibt es noch die ganzen Regionaltagungen, die klassischerweise im Herbst und Winter stattfinden, zum Beispiel den APSAT, den Anästhesie-Kongress, ich sage jetzt mal in Ostdeutschland, Ende September, also jetzt bald schon, dann die Bayerische Anästhesietage Anfang Oktober, dann im November in Mannheim die Südwestdeutschen Anästhesietage, dann der NAT, die Norddeutschen Anästhesietage, das erste Mal im Januar dieses Jahr und in Lübeck, nicht mehr in Hamburg und nicht im Dezember, und die Westdeutschen Anästhesietage finden in Bonn statt, bei Papa zu Hause.
Jawohl.
Ende Februar in Bonn, ja.
Und natürlich darf nicht unerwähnt bleiben AINS2Go, die zertifizierte Online-Facharztvorbereitung. Kostenlos, man muss sich nur registrieren bei AINS2Go. Und da findet heute am 15.09. von 17.15 Uhr an wieder einmal eine tolle Session statt. Es geht um intraoperative Hypotonie, maligne Hyperthermie und das Polytrauma. Und für alle die, die AINS2Go heute verpasst haben, weil heute schon vorgestern ist, die nächste Session ist am 20.10. und da sind die Themen Meilensteine der Anästhesiologie, Ether Day und andere Meilensteine, Resilienz in der Anästhesiologie und Neuroanästhesie.
Spannende Themen, gutes Format. Ich würde gerne behaupten, das ist unser Schwesterformat.
Nur, dass sie, also die große Schwester, ne? Die ältere, ja. Schwester.
Genau. Wir wurden ja auch mal eingeladen für einen, nicht AINS2Go, sondern, wie heißt das für die Kinder? PET2Go?
Stimmt, ja, richtig.
Das war richtig schön, weil wir da eine Session gemacht haben über, ja, wie wir ein Kind vorbereiten für eine OP. Und die Pädiater haben artig zugehört und wir haben dann auch uns austauschen können und sagen können, was sie uns wünschen von Pädiatern oder wie wir denken. Und das war dann richtig so erleuchtend, ich glaube, für beide Seiten.
Hab ich schon ganz vergessen, aber richtig, das haben wir gemacht, das hat Spaß gemacht.
Ja, fand ich auch. Weil man konnte aber endlich mal sagen, was ich immer schon mal sagen wollte. Wir brauchen keine Blutgerinnung. Das interessiert uns nicht.
Und klebt Emla beim Blutabnehmen. Es gibt keinen Grund, das nicht zu tun.
Das stimmt. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir hoffen, dass euch diese Folge wieder Spaß gemacht hat. Wir freuen uns, dass ihr uns immer schöne Feedback-Kommentare schickt, tolle E-Mails aus verschiedenen Ländern, auch aus Deutschland zufällig manchmal. Ja, und ich glaube, unsere Folge ist jetzt im Kasten, oder? Gordon, hast du noch was zu ergänzen?
Ja, denkt nochmal an die Umfrage aus Zürich zur Regionalanästhesie. Den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes. Und dann bleibt uns eigentlich nichts anderes mehr übrig, als zu sagen,
auf Wiederhören.